ein bisschen knobeln, aber das wird schon.
Ich meine, Zucker?
Zucker
ist immer gut.
Es ist auch eine Mischung aus weißem Zucker und braunem Zucker. Also die Mischung
fancy.
Macht's. Fancy. Ja.
Cookies im Fans-Modus.
Ja, jetzt darfst du nichts mehr anfassen, weil die sind halt ultra fettig. Aber
das gehört sich so.
Das gehört sich so. Ja, ich habe mich weihnachtsmäßig, wie ich bin, mal ein bisschen verspätet ans Keksebacken gemacht. Und habe hier Raphael ein paar Kekse. Aber Cookies,
kredenzt. Richtige Chocolate Chip Cookies und nicht nur so Plätzchen, sondern richtige Chocolate Chip Cookies.
Matschig, cremig.
So wie es das gehört.
Ja, ich muss es noch optimieren, aber wird.
Ich gebe auch keine ab.
All yours. Dauert auch nicht lange, die müssen nur 7 Minuten in den Ofen, das geht relativ schnell.
Ja. Weil die halt so dünn sind, ne?
Die fallen halt so in sich zusammen.
Ja.
Ja, aber das muss man, glaube ich, noch, wie gesagt, ich muss es noch optimieren. Ich glaube, vielleicht muss man es ein bisschen kugeliger machen, das war jetzt einfach nur so Fladen.
Ich habe das früher mit einem Eislöffel gemacht. Dann kannst du nämlich auch den Teig so rausschaben und dann mit dem Griff da so rausdrücken. Das hat nicht mega geil funktioniert, aber die Größe war auf jeden Fall immer gleich.
Das war gut. Ja, ich hatte nämlich auch überlegt, ob das irgendwie sinnvoll wäre, aber vielleicht müssen wir denen einfach die Finger fertig machen und kleine Kugeln bilden oder so. Also ich optimiere das auch.
Willkommen zu den Backrezepten von Ann-Sophie und Raphael.
Raphael
heute
ist
mit
Profi.
Chocolate Chip Cookies. Genau.
Für Pizzarezepte bitte an Herrn Poluter wenden.
Das kommt in der nächsten Episode. Pizza Dough. Pizza Teig. Heute sind ist Cookie-Teige.
Und?
Wir bringen Chocolate-Chip-Cookies mit.
Und
Cinnamon Rolls.
Cinnamon Rolls.
Können wir auch machen.
Genau. Ansonsten sagen wir mal ganz klassisch, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Feiertagsgefest gefettet und ganz neu. Herzlich willkommen bei
Daumenkino.
Nice. Weihnachten ist vorbei, Geburtstag ist vorbei.
Raphael ist wieder ein Jahr älter geworden. Ich bin in weniger als einem Monat dran. Das kann man sich zum Glück immer schön merken.
Ja.
Der 24. Dezember und der 24. Januar.
Genau ein Monat.
This is quite easy. Du hast ja zum Glück auch wirklich ein sehr dankbares Geburtsdatum ausgesucht. Das kann man auf jeden Fall gar nicht vergessen.
Total. Super easy.
Super easy.
24.12.
Ja. Wieder ein Jahr älter ist.
15.20 Uhr.
15.20 Uhr, ich bin 21.12 Uhr.
Siehst du mal.
Crazy shit, du bist ein Tagskind. Ich bin schon immer ein bisschen später dran.
Macht das einen Unterschied.
Weird. Yes. So, wir haben uns jetzt hier so ein bisschen Zeit gelassen, um uns über die Feiertage jetzt so wenig wie möglich zu bewegen, würde ich mal behaupten.
Richtig.
Gut. Haben aber vorher natürlich noch 2 Filmchen geguckt.
Mhm.
Und sind etwas spät dran mit Mank. Und in dem Kontext haben wir gedacht, ach komm, wir gucken mal unsere List of Shame an.
Und sehr, sehr, sehr spät dran mit Citizen Kane.
Exactly. Es werden wir auch erklären, warum wir die bewusst zusammen geguckt haben. Der eine oder andere Filmkenner ahnt das jetzt schon.
Mhm.
Die Mank gesehen haben, ahnt es eventuell auch schon.
Mhm.
Und dementsprechend starten wir mal mit dem ersten Film, den wir gesehen haben, Mank, der jetzt nämlich ganz neu auf Netflix ist. Also was heißt ganz neu? Wir waren wieder einen Monat so spät dran.
Ja gut, wir haben den relativ zeitnah gesehen, als der rausgekommen ist.
2 Tage nach Release, glaube ich. Ne?
Dazu auch noch mal gesagt, David Finchers erster Spielfilm seit 6 Jahren.
Ja, it has been a while.
Ne? Für Fincher, also der hat natürlich in den 6 Jahren nicht nur rumgesessen und Däumchen gedreht, der hat auch viel anderen coolen Kram gemacht.
Zum Beispiel Mein Tante.
Genau, dazu kommen wir dann nämlich im Fincher-Informationssegment dieser Episode. Aber ich fand das sehr cool, dass ein neuer Fincher direkt auf Netflix released wurde. Weil mit Kino-Releasen ging es ja eh nicht. Ich glaube, es war eh geplant, dass es eine Netflix-Produktion die dann da released wird. Also nicht, dass es manchmal ist ja so, dass man Kram auch später nachkauft und dann wird es halt so eine Netflix-Production. Aber in dem Fall, glaube ich, ist das alles so schon so geplant.
Ja, ich glaube, wahrscheinlich hat Netflix auch geplant, diesen Film nochmal ins Kino zu bringen, zumindest im Limited Release. Mhm. Aber wird man sehen, ob das stattfinden kann. Ne?
Ja.
Mank hat eine Spielzeit von 2 Stunden 11 und für die jetzt leider gar keine Ahnung, was Mank denn sein soll, wenn der Name sagt jetzt natürlich, also es ist ein Name, weil sonst kann man damit jetzt nicht so viel anfangen. Es geht um die Geschichte von Herman J. Mankiewicz. Einen etwas alkoholkranken, ein bisschen fertigen älteren Herrn, der Drehbücher schreibt und mit Orson Welles zusammenarbeitet, um einen gewissen Film zu schreiben. Mhm. Wir fahren gar nicht so genau in der ersten Hälfte des Films gar nicht so genau. Ich glaube, der Name wird gar nicht so richtig genannt. Wir haben ja auch nur ins Blaue geraten, um welchen Film es sich überhaupt handelt.
Du hast es relativ gut erraten beim Film gucken. Irgendwann ist dir aufgefallen, Moment, das könnte doch der Film sein, nachdem Mankiewicz ungefähr so die grobe Storystruktur erklärt hat und dann hast du direkt geraten, ohne, was für ein Film das sich handelt.
Ohne wirklich Ahnung zu haben.
Und richtig geraten. Ja, du hast ihn nicht gesehen, ich habe ihn vorher auch nicht gesehen, deswegen.
Können wir das nicht wissen.
Ja.
Genau, wir befinden uns im Jahre 1940 und genau, wir begleiten im Endeffekt diesen sehr eigenwilligen Herren, der wahrscheinlich deutlich älter ist, jünger ist, als er aussieht.
Ja, durch seinen ganzen Alkoholkonsum wirkt er dann nochmal viel älter und Exzesse ist richtig gesagt. Genau. Es gibt ein paar Szenen, wo man das sehen kann.
Genau. Er hat nämlich diesen Auftrag bekommen von Orson Welles, dieses Drehbuch zu schreiben und zieht sich deshalb in so ein kleines Häuschen zurück. Ich glaube, es ist sogar das ehemalige Elternhaus. Und macht da quasi Kur und schreibt währenddessen dieses Buch. Und wir begleiten ihn über diese Zeit. Er hat noch jemanden, der ihn betreut und pflegt.
Genau, mit der Pflege und Kur so weiter. Er hat sich das Bein gebrochen und ist deswegen irgendwie auch bettlägerig geschrieben oder wie auch immer. Er liegt die ganze Zeit im Bettchen und deswegen braucht er Pflegepersonal. Genau. Und das war auch damals vom Studio nicht unüblich, dass man Personal hatte. Und er hat halt eine Köchin und jemand, die dafür sorgt, dass er schreibt und nicht zu viel Alkohol trinkt. Weil eigentlich, also man sieht das so schön in den ersten 5 Minuten, die kriegen eine Lieferung. Also er zieht in dieses Haus ein, er kriegt eine Lieferung an Kram und da sind so kleine Fläschchen drin. Und ich glaube, sein Arzt.
Das sollen so Haltingtouren, glaube ich,
verschreibt ihm die quasi, sagt aber nicht mehr als irgendwie eine Flasche pro Tag oder wie auch immer. Ja. Und kurze Zeit später trinkt er halt, also als Absacker, mal so eine Flasche abends und wirkt quasi schon, als würde er gleich sterben, weil er dann einfach weg ist.
Ja, ja.
Und alle denken sich, okay, fuck, er hat eine Flasche gesoffen.
Ja, eine ganze.
Innerhalb von kurzer Zeit, genau. Und dann schläft er erstmal ein bisschen.
Ein bisschen im Rausch. Ja, auf jeden Fall begleiten wir ihn über diese Reise, die er quasi durchlebt, erfahren durch Rückblenden, wie sein Leben verlaufen ist, wie seine Erfahrungen mit den Studios sind, mit denen er gearbeitet hat, mit den Menschen, die um ihn rum leben. Und genau, alles ist noch so ein bisschen Weltkriegs geplagt, angekündigt.
Genau, Amerika hat
noch Wirtschaft nicht, ist ein bisschen hinüber.
Ja, hat sich noch nicht an den Zweiten Weltkrieg beteiligt, soweit ich das weiß, 1940. Ist aber natürlich, der ganze Kram ist natürlich in aller Munde.
Hitler ist schon wir reden, schwingen.
Genau, wir hören von Hitler, wir
machen noch Späßchen drüber, ne? Ist ein bisschen absurd, so im Nachhinein das zu betrachten.
Genau.
Was das für ein komischer Kauz denn wäre, der da so Reden hält und die Geister spalten sich, aber es sind nicht alle irgendwie dagegen. Das ist sehr interessant.
Genau, man denkt auch so, okay, was kann er schon machen, der kleine Österreicher da? Und wir haben auch diese Zeitsprünge, das ist ganz interessant und später können wir noch mehr sagen, warum diese Zeitsprünge passieren, aber wir haben halt so immer hin und her zwischen 1940, während er das Drehbuch schreibt und halt
immer random Rückblenden in unterschiedliche Zeitalter quasi aus seinem Leben.
Ja, ja.
Da kommen wir gleich wieder drauf zurück. 2 Stunden 11 läuft dieser Film. Und gemacht, das hast du eben schon gesagt, hat das David Fincher. David Fincher sagt einem vielleicht was, aber was genau, Raphael, hat David Fincher denn gemacht? Du bist ja ein großer Fan von David Fincher.
Ja, David Fincher ist, finde ich, einer der besten und größten Direktoren unseres Alters, unseres Zeitalters. Denn er hat grandiose Filme gemacht, wie zum Beispiel Fight Club.
Fight Club.
Ups. Den guten Fight Club, der, glaube ich, bei vielen mitunter als einer der schönsten oder besten Schön ist vielleicht Filme auf jeden Fall mit in den Listen, der taucht immer wieder auf, vorkommt. Ja. Und wie, ich glaube, es war ein Artikel von irgendeinem Cinema-Zeitschrift, hat den besten Film der Dekade gewählt, 2010 bis 2019. Und das war The Social Network.
Genau.
Und das hat auch der Fincher gemacht, der Film über Facebook.
Mhm. Über Facebook.
Über Facebook, also über die ganzen Intrigen, quasi die Story dahinter. Mark Zuckerberg.
Jesse Eisenberg mit seinem schönen reinen Hau-Gesicht.
Ja.
Ich finde, er hat wirklich immer so ein Arschloch-Gesicht.
Ja, ne? Er kann halt diesen Arschloch dann auch spielen, ne?
Aber ja, auch so in doch auch in Batman, was ist Batman vs. Superman, wo er so scheiße, so
ja, Lex Luthor gespielt hat.
Ja, und auch in Die Unfassbaren.
Ach so, ja, genau.
Diese Magier-Sache, da ist er auch so ein bisschen...
Now You See Me heißt er auf Englisch,
genau.
Auf Deutsch Die Unfassbaren.
Auch so ein bisschen Gesicht zum Reinschlagen, aber passt ja.
Ja, aber er hat halt auch so eine... das finde ich auch ganz interessant. Fincher hat ja auch öfter mit Aaron Sorkin gearbeitet. Mhm. Den hatten wir ja vor kurzem in einer Episode mit seinem Film The Chicago Seven.
Ja, Trial of the Chicago Seven.
Genau, The Trial of the Chicago Seven. Und The Social Network ist ja geschrieben von Aaron Sorkin.
Ja.
Deswegen auch diese sehr rasanten Monologe und Dialoge.
Mhm.
Und durch das schöne Storytelling und die tollen Kamerafahrten von Fincher und seiner Art, wie er eigentlich Filme macht, hast du halt ein sehr spannendes Ding, obwohl die Grundstory ja erstmal langweilig klingt. Also zu sagen, okay, es ist über diese Facebook-Webseite.
Entstehergeschichte, ne?
Aber da ist halt so viel mehr drinter, hinter und das macht halt Fincher sehr schön. Das macht er auch sehr gut bei Zodiac.
Mhm.
Den hat er nämlich auch, Regie geführt. Mit hier Jake Gyllenhaal und
Mark Ruffalo auch.
Mark Ruffalo ist auch dabei.
Robert Downey Jr.
Robert und dieser Zodiac-Killer und die ganze Story dahinter. Also er ist generell, Fincher ist eher so ein Krimi-Fan.
Mhm.
Deswegen hat auch so Filme wie Seven, auch grandioser Film. Gone Girl, schöne Buchverfilmung auch. Und dann hat er aber auch noch Benjamin Button, der war auch ganz süß. Und da hat er halt auch so viel, weil Fincher ist eigentlich, man denkt gar nicht, dass er viel CGI macht. Aber tatsächlich hat Fincher mitunter die meisten CGI-Effekte, ne? In seinen Filmen. Denn er macht halt so kleine Kleinigkeiten. Also mal irgendwie, bei Social Network ist nicht eine Kleinigkeit, aber es ist halt, die Brüder da, die Zwillingsbrüder, das sind ja, werden ja gespielt von Armie Hammer, also die, einer davon zumindest, im Original und der andere halt die von einem anderen,
ne?
Und sein Gesicht, Armies Gesicht wird halt auf den anderen gemappt, was eigentlich ein bisschen wahrscheinlich blöd ist für den anderen Schauspieler, denn er bietet quasi nur seinen Körper
ist
da
halt
an, sein Gesicht ist halt,
ne?
Weg.
Ja.
Aber da ist halt sehr, sehr viel CGI drin und auch bei The Girl with a Dragon Tattoo, also dem letzten amerikanischen Remake, da hat er ja auch sehr viel CGI drin, auch was so Stunts angeht, wie zum Beispiel Motorradfahrt. Da gibt es eine schöne Verfolgungsjagd bei dem Film. Und das Stunt-Girl, was die Fahrt macht, hat halt einen Helm auf, wie sich das halt gehört. Aber dann wird der für den Shot oder für den Film wird halt Lisbeth Salanders Gesicht auf diese Stuntwoman gepackt, damit es halt aussieht, weil sie halt eigentlich im Film keinen Helm anhat.
Ja.
Weil es eine schnelle Verfolgungsjagd wird.
Ja.
Und dann gibt es ganz viele Kleinigkeiten, also irgendwie mal so Continuity-Shots, dass sie halt immer noch gut aussehen, wenn du hin und her schaltest, dass du halt kleine
CGI-Dinger. Genau, ein schönes Stichwort, so Wasserglas, was irgendwie da am Rand steht, was immer unterschiedlich voll ist, weil es halt irgendwie an 3 Tagen gedreht worden ist.
Genau, und da irgendwann mal so ein Helferlein da das Wasserglas hinstellt, vielleicht einmal umkippt oder dann was wie. Und da sind halt die ganzen CGI-Effekte auch noch mit drin, was halt erstmal total unüblich klingt, aber es wirkt halt zu der ganzen Dynamik, zu der ganzen Atmosphäre, die Fincher halt kreiert und hilft. Und was ich auch sehr cool fand, bei Fincher-Filmen und deswegen Kamerafahrten, man muss mal drauf achten, aber wenn man mal so einen Film von ihm sieht und der Hauptcharakter, der gerade im Shot ist, wenn er aufsteht oder sie aufsteht, die Kamera steht mit auf und setzt sich auch wieder hin, wenn der nach hinten geht oder nach vorne geht, die Kamera geht nach hinten mit, also geht quasi mit dem Antagonisten oder Protagonisten in dem Sinne einfach mit und das wirkt sehr
flüssig,
flüssig, sehr, sehr
immer auf Augenhöhe, ne? Es verändert nicht die...
Und sehr dynamisch, also ich finde,
die Perspektive und die Winkel
schon sehr gut.
Ja. Genau. Ansonsten hat er auch in ein paar Filmen als Schauspieler mitgespielt. Natürlich nicht als Schauspieler selber, sondern wahrscheinlich eher als er selbst. Das sind ein paar Dokumentationen gewesen. Aber hat wohl auch in Being John Malkovich mitgespielt. und hat 8 Filme auch produziert, darunter The Girl in the Spider's Web.
Der schlechte davon, weil der Girl with the Dragon Tattoo ist ja der Film, den er, wo er Regie geführt hat. Genau. Und das sollte eigentlich eine Trilogie werden, aber es gibt die Originaltrilogie gibt es ja, die schwedische. Und das amerikanische Remake war aber sehr teuer, weil er das halt gemacht hat und sehr viele Effekte reingemacht. Der Film ist auch relativ lang. Und er hat ihn aber schon so geplant, dass da noch 2 weitere Filme kommen. Ist leider an den Box-Offices so, ein bisschen unterperformt. Und irgendwie, ich glaube, fast 10 Jahre später war dann haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt den 4. Teil, was dann das neuere Buch ist, The Girl in the Spider's Web, komplett neu gecastet. Er hat da scheinbar produziert, weil er da schon Interesse an dem
Millennium-Trilogie. Ja, aber das ganze Ding war einfach echt aber ein Fail. Also
nur als Produzent hat er halt, also der Film, man merkt, das ist kein Fincher.
Sie. Und er hat vorher tatsächlich ja, wo er mit eigentlich angefangen hat, waren ja Musikvideos.
Ja.
Ja, der hat vorher, deshalb ist er einer der, es gibt so 1-2 Direktoren, die ist von einer Musikfilmproduktion, also Video,
Ridley Musikvideo. Scott, glaube ich, auch. Ridley Scott, glaube ich, auch. Obwohl, Ridley Scott war mehr Werbefilm.
Ja, ja, genau. Also einige machen ja dann den Sprung von einer, also das ist ja auch kommerziell, aber halt anders kommerziell. Und er hat tatsächlich vorher Musikvideos gemacht, deshalb gibt es später noch Punkte, genau, er war gut befreundet oder ist gut befreundet mit Madonna zum Beispiel. Hat auch für ein paar Videos, da gibt es auch immer noch einen Preis, wer ist denn das? Ist das der VMA? Es gibt so einen, diese Musikpreise, die auch Videos und so küren. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, welcher das
von denen ist. Ja, VMA ist der Video Music Award.
Ja, irgendwie so. Also und irgendwas von diesen.
Grammys ist der große Oscar der
Musik. Nee, das ist eher noch so ein bisschen, noch ein bisschen popkultureller irgendwie. Ich weiß es gar nicht, aber einer von diesen wichtigen Musikpreisen hat er mit für das Musikvideo mitgewonnen. Also da war er ja schon. Auch relativ etabliert wohl. Weil der Jüngste ist ja auch nicht mehr. Ich meine, er hat 11 Filme insgesamt directed, nur, sagen wir es mal so. Ne? Ja. Also deshalb, und der ist ja auch schon, jetzt nicht alt, aber auch nicht der Allerjüngste. Ja, ne?
Der kommt wird jetzt so Ende 50, Anfang 60 sein, oder?
Ah, nee, ich glaube, guck mal nach, Mitte 40?
Mitte 40, meinst
du? Weiß ich nicht.
Also ich hätte ihn jetzt älter geschätzt als
Google doch einfach David Fincher.
Achso, das kann ich natürlich auch machen, ne?
Das geht schnell. David Fincher.
And there we go.
58, okay, guck an. Ich war falsch. Ja, guck mal. Ich habe wahrscheinlich einfach nur dieses etwas jüngere Bild von ihm, was bei IMDb drin ist, mir angeguckt. Da sah er ein bisschen jünger aus. Naja, gut.
Ja, der ist wahrscheinlich auch schon 20 Jahre
drin. Ja, aber dementsprechend, dann, er ist recht unterstützend. Also er hat eine lange Karriere in der Videoproduktion für Musikvideos gemacht und ist jetzt quasi seit mehreren Jahren oder einem Jahrzehnt auch im in der großen Kinoproduktion drin. Ja. Und natürlich in Musikvideos gibt es auch relativ viel Post-Production meistens. Ne? Also da, weil das natürlich viel kürzer ist, wird natürlich relativ geschrubbelt, sagen wir mal, in der Produktion selber. Und dann wird das hintenrum einfach so ein bisschen glatt gezogen mit Effekten und Grading. Und da passiert natürlich
hintenrum sehr viel. Da kannst du dann auch viel ausprobieren, ne?
Ja, genau. Und genau, wir haben so ein paar interessante Fakten zu David Fincher gefunden. Nämlich eine Sache zum Beispiel, die ganz interessant war. Jeder, der Seven gesehen hat, kennt natürlich diesen Twist zum Schluss, der natürlich ordentlich reinhaut und auch nachhalt. Und der war eigentlich nicht geplant für diesen Film. Den hat er aus Versehen zugeschickt bekommen. Und eigentlich sollte es ein anderes Ende werden, ein deutlich fröhlicheres Ende, also wahrscheinlich hätte sie das dann, ne? Also ich, okay, spoiler jetzt auch nicht weiter. Aber sollte es ein positiveres Ende sein und ihm wurde das negativere Ende quasi aus Versehen geschickt und er war aber viel überzeugter von diesem Ende. Kann ich auch verstehen. Und hat darauf bestanden, dass dieses Ende genommen wird. Und hat zusammen mit Brad Pitt sich dafür eingesetzt, und das hat auch ganz gut funktioniert. Und Brad Pitt war zum Beispiel auch derjenige, man kriegt ja immer nur so seine Schauspielsachen mit, aber ich glaube, der wuselt hintenrum extrem viel.
Mittlerweile sehr einflussreich sehr auch. Sehr großer Produzent bei vielen
genau. Filmen. Und also, aber auch damals schon, da war er ja auch gerade so auf der richtigen Höhe seiner Schauspielkarriere, da waren ja gerade sehr, sehr viele Sachen irgendwie auch am Laufen, da war er schon sehr wichtig.
Seven, das ist ja um die Zeit so danach Fight Club und 7 Jahre in Tibet und so weiter, also Brad Pitt war ja überall.
Genau. Und da sieht man schon, dass sein Einfluss sehr groß war, denn er hat sich auch dafür eingesetzt und das war ausschlaggebend, dass Kevin Spacey zum Beispiel mit wirkt an diesem Film.
Für diesen Film. Kevin Spacey relativ jung, ne? Und, also ich
weiß nicht, ob er unbekannt, jung, aber unbekannt jünger,
war, aber ja. halt nicht so bekannt wie mittlerweile für andere Sachen.
Ja, aber perfekt für diese Rolle. Also das muss man ihm erlassen. Diese Psycho-Rollen, das kann er großartig. Mhm. Genau. Und wir wissen alle, dass Tarantino zum Beispiel ja starker Verfechter des analogen Films noch ist. Mhm. Ne?
Zusammen mit Nolan und noch ganz...
Genau, also es gibt ja so zwei Lager, die analogen und die digitalen. Und Fincher ist seit Zodiac major, major friend of digital medium. Ja. Weil du einfach viel mehr, genau, halt CGI-mäßig dann im Nachhinein noch irgendwie dazu bauen kannst. Das ist alles ein bisschen verlässlicher. Du hast
halt mehr Kontrolle über das ganze Ding. Und Fincher ist so ein Kontrollfreak.
Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, wenn du... Fincher hat ja diese Angewohnheit, dass er zum Teil Shots über 200 Mal machen lässt.
Genau, und das geht
und das nicht. Und das
auf Film einfach...
Also was für ein Verschleiß.
Das geht einfach nicht.
Und die lassen zum Teil halt wirklich die ersten... also er lässt dann so einen Take 200 Mal machen.
Ja.
War bei Mank auch. Es gab eine Szene mit Amanda Seyfried, wo sie halt eine Szene, wo sie nicht mal einen Dialog hatte oder nicht mal irgendeine Line gesprochen hat, sie 200 Mal machen müssen. Weil Fincher immer die Best Performance daraus ziehen will. Und die soll sich halt nicht angestrengt anfühlen.
Genau, das sagt er halt bei der Dokumentation Side by Side, die habe ich nämlich gesehen, wo es dann auch über zwischen analog und digital geht. Mhm. Und er sagt dann halt, wenn du halt jemanden hast, der diese eine Szene oder diesen einen Dialog so oft macht, irgendwann sieht es nicht mehr geschauspielert aus. Und das, diesen
Look, goldenen Moment
den hätte er gerne. Mhm. Und er findet, das kriegst du erst hin, wenn du halt wirklich das sehr oft gemacht hast. Mhm. Und das ist halt auch wahrscheinlich für die Schauspieler super anstrengend, was 50 oder 100 Mal zu machen.
Ne? Ich glaube, das ist auch eine Sache, die hat er sich von Kubrick abgeschaut. Mhm. Weil Kubrick ist ja auch dafür bekannt gewesen, dass er die Leute ja zum Teil, also der war ja sehr, sehr grob. Ne? Der hat ja dann zum Teil auch wirklich Leute stundenlang halt Szenen wiederholen lassen, bis sie komplett emotional und körperlich erschöpft waren. Stichwort The Shining.
Ja.
Diese Szene, wo die Hauptcharakterin halt im Endeffekt völlig zerscheucht und hysterisch hinter der Tür und dann mit dem Baseballschläger. Das haben sie halt so oft gedreht und die war wirklich komplett emotional und körperlich erschöpft. Also das ist nicht gespielt, dieser Zusammenbruch. Die ist komplett kollabiert, weil er sie halt so an diese Nervengrenze geschubst hat. Man kann
auch übertreiben, ne?
Genau, aber Fincher scheint auch in die Richtung zu gehen. Mhm. Was ganz süß ist, er war quasi Nachbar von George Lucas. Das heißt, der hat später im Special Effects Team von Star Wars Episode 6, Rückkehr der Jedi-Ritter aus 83, mitgewirkt und hat da wahrscheinlich auch schon seine ersten Special Effects-Erfahrungen gemacht. Also er lernte, glaube ich, sehr viel von den Größen, mit denen er zusammengearbeitet hat. Er hat auch einige interessante Filme abgelehnt zu directen. Darunter waren unter anderem Catch Me If You Can, Panic Room wollte er stattdessen gerne machen, hat dann, glaube ich, jemand anders gemacht.
Nee, Panic Room hat er gemacht.
Hat er gemacht? Okay. Mhm. Und auch Batman Begins und Hannibal waren bei ihm auf dem Tisch und hat er abgelehnt aus zeitlichen Gründen, nicht interessant genug. Mhm. Whatever. Ich glaube, er ist auch schon sehr speziell, was seine Filmauswahl angeht. Genau.
Ja, vor allem, wenn du halt so solche Auswahlmöglichkeiten hast, sagen, okay, hier ist ein Skript für Catch Me If You Can, in dem Moment weißt du, liest du das Ding durch
und dann weißt du auch nicht, denkst
halt, okay, das ist interessanter für mich, weil Fincher, man sieht das halt durch seine Filmografie, der neigt eher zu diesen Krimis, zu diesen Thrillern und Catch Me If You Can ist halt das nicht.
Nee.
Batman Begins halt auch nicht und deswegen kann ich verstehen, wenn das eher sein Ding ist, zu sagen, ich habe Bock auf Panic Room und ich weiß nicht, was er dann 2005 wo Batman Begins gemacht wurde, ob da wahrscheinlich irgendwie
ich glaub, er hat's einfach
Zodiac abgelehnt. Oder sowas in der Art gemacht hat, weil es ist, ne? Also er hat dann interessantere Sachen für ihn selber auf dem Tisch.
Ja, genau. Und das, was wir eben gesagt haben, dieses Wiederholen von langen, langen Takes, immer wieder, immer wieder, immer wieder und dieses, um diese natürlichen Effekt hinzukriegen, was ich mir wahnsinnig anstrengend übrigens vorstelle, das Social Network, wo du wirklich lange Monologszenen auch oder Dialogszenen hast, die halt zum Teil ungeschnitten sind. Alter. Also, aber erst recht dann fühlst du dich natürlich erst recht sicher in deinem Text.
Es ist wie eine Textübung. Er hat ja auch lange Kamerafahrten. Also bei Social Network, die erste Szene ist ja noch eine lange Kamerafahrt. Ja. Also man wechselt zwar zwischen den beiden Charakteren, aber die nehmen ja trotzdem wahrscheinlich ein so ein Ding komplett einmal auf, über die 5 Minuten da.
Mhm.
Und das Ding dann irgendwie 50 Mal zu machen,
Ja.
Heide Witzka.
Ja, ja, ja. Trotzdem hat er mit dieser Art, Herangehensweise 5 Oscar-Nominierungen für seine Hauptdarsteller herausgeleiert. Das waren Brad Pitt, Taria B. Henson, Jesse Eisenberg, Rooney Mara und Rosamund Pike. Also er schubst sie an ihre Grenzen, um da sich, um sie als zu ihrem Maximum irgendwie zu entwickeln.
Und das dann wird dann. Die auch.
Genau, wird auch von der Academy auch anerkannt. Ist die Frage, ob sie nicht auch so dahin gekommen wären an diesem Punkt, aber okay.
Ja.
You never know.
Wie gesagt, Fincher ist halt ein Perfektionist und bis der Take, den er gerne haben möchte, im Kasten ist, so lang müssen die Schauspieler halt das, was sie, wofür sie bezahlt werden und ja auch nicht wenig, müssen sie halt performen.
Ja. Und er ist tatsächlich immer noch ein guter Freund von Brad Pitt.
Ja, die haben ja auch zusammen 7 gemacht, die haben Fight Club gemacht, die haben Benjamin Button gemacht, also ja, der hat ja auch schon viele so Filme.
Das ist so das Dream Team irgendwie.
Pitt, Fincher.
It works.
It works.
It works. Brit, Fincher, Pitt. Pitt. Oh Gott, Pitt, Komma, Fincher, Doppelpunkt. It works. Wow. Genau, seit 1995 sind die sehr gute Freunde. Genau. Zurück zu Mank. Da haben wir ja jetzt nicht nur einen Director, sondern wir haben ja auch Darsteller.
Yes, we do.
Und die bekanntesten davon sind Gary Oldman, der Herman Mankiewicz
die Hauptrolle
spielt, und Amanda Seyfried als Marion Davis. Und also Amanda Seyfried kennt man von Mean Girls, Mamma Mia, Les Miserables und insgesamt 46 weiteren Filmen. Mhm. Ich habe ein paar Sachen über sie noch rausgesucht, beziehungsweise habe mir das angeguckt, was für Trivia-Fakten es bei IMDb über sie gibt. 80% davon waren sie zum schönsten Gesicht, zu den schönsten Augen, zum schönsten Haar, zum schönsten Mund von dem und dem und dem in dem und dem Jahr gewählt worden. Also es ist, war extrem oberflächlich.
You look so pretty.
Ja, genau. Die hat eine relativ strenge Ausbildung wohl auch gemacht für klassische Oper, fand ich ganz interessant. Und ist dann halt, das macht sie ja diese ganzen, also Les Miserables und Mamma Mia und so. Das kann sie halt wirklich auch sehr gut. Also sie ist auch klassisch ausgebildet in dem Bereich. Hat lange Theater. Klassischen Operngesang auch gelernt. Ja, ja. Genau, der größere Name, also Amanda Seyfried ist ja schon ein großer Name, aber der größere Name ist Gary Oldman. Und Raphael, erzähl uns doch mal bitte etwas über Gary Oldman.
Ein fabelhafter Schauspieler, wie ich finde. Macht auch ganz tolle Filme, Projekte angenommen. Der war nämlich zum Beispiel bei The Dark Knight, also bei der Nolan-Trilogie, hat er den Commissioner Gordon gespielt. Sie. Also ich fand auch, Gary Oldman ist einer von diesen Schauspielern, den erkennt man nicht sofort auf Anhieb
nicht
in
immer.
Seinen Projekten
nicht immer,
wieder.
Sagen wir es mal so.
Deswegen, also wie er bei dem Batman-Film aussieht, ist erstmal schon mal ein ganz netter Look. Und dann, wenn du vergleichst, wie er davor bei Harry Potter zum Beispiel aussieht, weil er spielt ja den Sirius Black, side by side denkst du erstmal nicht, das ist derselbe Mensch.
Ja, vor allem, er ist ja schon extrem lange auch im Geschäft.
Richtig, ne? Ja.
Also gerade wenn man alte Trailer, das passiert häufiger in der Sneak mal, dass man halt alte Filme sieht. Und er hat ja zum Beispiel auch in Leon der Profi, da hat er den Norman Stansfield gespielt, diesen Bösewicht, den Gegner.
Genau.
Und da ist er ja schon jünger, aber hat ja noch Filme davor gemacht. Und das ist einfach so, er kann ja von aalglatt bis dick und fett in Churchill, die dunkelste Stunde, kann der ja alles machen. Und ist immer wieder beeindruckend. 101 Filme hat er tatsächlich schon gemacht.
Ja.
4 hat er directed, 2 hat er produced und 2 hat er geschrieben. Das sind natürlich immer die kleineren Produktionen, das muss ja auch nicht sein.
Er war zum Beispiel auch bei Friends, hat er auch eine kleine Rolle gehabt, wo er mit Joey zusammen auch geschauspielert hat in einem Zweiten Weltkriegsfilm da in dem Set. Fand ich auch ganz lustig, weil er hat dann Arschloch-Schauspieler gespielt.
Surprise. Aber das halt kann er gut auch, ne? Also er kann es halt alles. Also ich finde, er ist einer der besten Schauspieler unserer Zeit. Ich glaube, es stand auch in den Trivias, das ist jetzt hier nicht mit drin, aber mehrere Schauspieler haben ihn, glaube ich, auch als ihren persönlichen Lieblingsschauspieler bezeichnet. Also er ist schon in Hollywood auch sehr angesehen und vor allen Dingen, er ist aber auch sehr privat. Also der tritt sonst sehr wenig in der Öffentlichkeit auf. Abgesehen von den Promo-Sachen, dann lebt er sehr zurückgezogen. Hatte früher tatsächlich auch ein bisschen Geldprobleme, also der kam, also hat ein bisschen gespielt, um halt über die Runden zu kommen auch. Und ist deshalb aber trotzdem ein sehr, sehr privater Mensch. Also der ist selten irgendwie in der Öffentlichkeit als Privatperson unterwegs. Und ist aber trotzdem mit bekannten Namen aus Hollywood befreundet. Und zwar unter anderem mit Benedict Cumberbatch, Daniel Radcliffe nach Harry Potter. Das fand ich ganz süß. Die sind wohl sehr eng befreundet noch. Und mit David Bowie. Und mit David Bowie hat er sogar auch mehrere Songs zusammen gemacht. Also der hat auf ein, zwei Alben hat er mitgewirkt von David Bowie. Okay. Und waren lange sehr gute Freunde. Und ist zum Teil auch, glaube ich, in den Videos mit drin. Und er ist, glaube ich, auch professioneller Musiker, hat eine musikalische Ausbildung in irgendeinem Bereich, glaube ich, gehabt.
Der Gary?
Ja.
Okay. Did not know that.
Und auch ganz interessant, das hast du mir, glaube ich, auch mal erzählt, da musste ich dran denken, als ich das jetzt hier aufgeschrieben habe, war, dass er so viele unterschiedliche Sprechstimmen und Dialekte und Akzente hat, dass er gar nicht mehr genau weiß, wie sein eigener persönlicher Dialekt oder Akzent eigentlich ist. Er ist ja, glaube ich, Brite.
Er ist ein Brite, ja.
Und also er weiß selber, er musste quasi mit einem
British.
Mit einem Logopäden sind das ja, glaube ich, dann auch die quasi Akzent, wieder rausarbeiten, seine ursprüngliche Art zu sprechen war. Das ist wohl relativ viel Arbeit.
Vor allem, wenn er halt so unterschiedliche Rollen hat, ne? Wie zum Beispiel James Gordon, der irgendwie so einen amerikanischen Akzent haben muss. Dann hast du den Churchill, der sehr britisch, sehr dunkel, sehr dick auch klingen muss. Wobei,
dick auch klingen
muss? Ja, also schon mehr Resonanz drin haben in der Stimme. Wobei Gary Oldman ja für die Rolle sich nicht angefressen hat viel, sondern er hat ja diesen Fatsuit gehabt.
Genau, zum Leid von...
Wo auch Christian Bale dann zu ihm meinte, bei den Awards dann, boah, krass, wie schnell hast du denn, oder was war deine Technik, zuzunehmen und abzunehmen, wie du jetzt wieder aussiehst, siehst fabelhaft aus. Und Gary Oldman so,
Fatsuit.
Und er so, wait, what?
Fatsuit und Make-up.
Weil man weiß ja, Christian Bale hat ja für Vice auch wieder sehr viel zugenommen und auch für The Machinist hat er ja super viel abgenommen. Also der ist ja so wirklich einer dieser Schauspieler, der so on the brink ist, was das angeht.
Was die physische
Belastung angeht. Auch super schnell auch, ne? Für Dark Knight, The Batman Begins hat er sehr viel zugenommen und danach hat er...
Muskelmasse vor allen Dingen auch, ne?
Genau, und ich glaube davor oder danach hat er The Machinist oder einen anderen Film gemacht, wo er sehr...
Ich glaube, Machinist war vor Batman, ja.
Wo er sehr, sehr dünn war. Deswegen denkst du ja, krasser Typ. Aber Gary Oldman dachte sich so, nee, ich bin zu alt für diesen Scheiß. Der gib mir halt eine Fatsuit und mach mein Make-up-Gesicht.
Ja, er wollte zum Beispiel hier für Mankiewicz, wollte er auch, weil der ein bisschen anders aussieht, wollte er eigentlich auch lieber stärker mit Prothesen im Gesicht arbeiten, um das halt diesen Ausdruck besser hinzukriegen, also realitätsnäher hinzukriegen. Ja. Da war dann aber Fincher derjenige, der gesagt hat, nee, du lass mal, schau lieber, dass deine Performance authentisch ist und lass das wirken, als jetzt zu sehr zu versuchen, diese Person zu mimen.
Ja.
Ne? Und das hat aber auch ganz gut geklappt, würde ich sagen.
Ja, also total.
Genau. So, Mank ist nämlich gedreht in Schwarz-Weiß. Also es gibt keine Farbversion von diesem Film. Das ist, man nennt das Red Monochrome 8K Cameras. Also es gibt diesen Film tatsächlich nicht. Es ist nicht nachträglich in Schwarz-Weiß umgewandelt.
Das ist wie bei der Leica-Kamera. Die kannst du ja auch in der Mono-Version kaufen. Und dann kann die halt nur Schwarz-Weiß-Fotos machen. Und bei diesen Red-Kameras, das macht halt... Oder ich denke mal, für Fincher super wichtig gewesen, dass du halt nicht diesen Effekt obendrauf haust, sondern...
Mit dem Medium Schwarz-Weiß selber arbeitest.
Ja, dann kannst du halt auch anders belichten und auch anders damit arbeiten.
Ja, was also das der Shooting ganze, angeht. Genau, der ganze Look wird anders, wenn du das quasi schon im Monochrom drehst und filmst, weil du natürlich ganz anders mit Licht und mit Schatten umgehen musst. Das hat man natürlich in diesem Film besonders stark gesehen. Und das, in diesem Film ist es, glaube ich, sinnvoll, das auch so zu machen. Weshalb dieser Film besonders auch für Fincher wahrscheinlich ein Herzensprojekt ist, ist, dass das originale Skript von seinem Vater geschrieben worden ist, von Jack Fincher. Dementsprechend lag das, glaube ich, auch sehr lange in der Schublade. Und ich weiß gar nicht, ob ich das hier aufgeschrieben habe, aber ich glaube, das wurde halt immer wieder mal so ein bisschen rausgekramt und kein Studio wollte so machen irgendwie. Und hat es aber halt hingekriegt, indem er das bei Netflix, und das ist für ihn ja auch immer sehr wichtig, dass er so viel Freiraum wie möglich hat, ne? Also sobald ein Studio kommt und sagt so, nee, so und so bitte nicht, oder halt eine Budgetgrenze aufsetzt, die er nicht halten kann, macht er es nicht.
Das ist nämlich interessant, weil Fincher hat ja schon eine sehr gute Beziehung mit Netflix, weil House of Cards ist ja die erste Eigenproduktion von Netflix, und Fincher hat das ja produziert und Regie geführt, zumindest die erste Episode und ich glaube immer die Finalen. Und da war es nämlich auch sehr wichtig, dass Kein Studio wollte House of Cards, weil die ist ja, wie das üblich ist, ja, du hast ja diese Pilotfolge, die du erst machst und dann entscheiden die, ob die mehr investieren oder nicht. Mhm. Fincher war aber dagegen, nur eine Pilotfolge zu drehen und die dann zu verkaufen. Halt er meinte, davon, ich mach diese 10 Episoden oder nicht.
Ja.
Und Netflix hat halt gesagt, cool, machen wir, hier, du kannst machen, was du willst, hier ist das Geld, mach die 10 Episoden, wir packen die auf unsere Plattform und dann schauen wir mal.
Mhm.
Und danach kam ja der große Award-Kram, weil erster Streaming-Serie, die auch für Awards nominiert und auch welche abgesahnt hat.
Genau.
Und viel Fincher war halt ich, ne? dahinter. Mhm. Und deswegen kann ich verstehen, dass Fincher und Netflix
eine vertrauensvolle plus Basis haben.
Mindhunt, das ist ja auch Netflix-Produktion von Fincher. Wo wir ja gespannt auf Season 3 sind.
Ne? Wenn die jemals kommt, ja.
Ja, in irgendwie 5 Jahren hat er gesagt. Jetzt an den Kram.
So sad. Ja. Also, was soll man sagen?
Ja, aber Mank, genau, Schwarz-Weiß-Film, das muss man schon mal davor sagen. Mhm. Das ist, den gibt es halt nicht in Farbe, der ist so gedreht. Und auch, dass den Ton angeht, er hat nämlich diesen Monoral-Sound-Mix, was wie es früher
Monoral,
so war.
Glaube ich.
Monoral, wie das halt früher gang und gäbe war, bevor es Stereo gab.
Mhm.
Deswegen klingt er auch erstmal ein bisschen
komisch.
Ja, anders als das, was man erwartet. Aber man gewöhnt sich dran und wenn man dann den Vergleich später mit dem Original oder mit dem anderen Film hat, merkt man auch, warum das so gemacht
wurde. Also sie haben, glaube ich, sehr viel dran rumgedoktert. Also am Ton haben sie sehr, sehr viel gearbeitet und sehr, sehr viel dran gewuschelt und gedreht und gerödelt, damit der halt so möglichst alt, also möglichst so klingt, wie halt damals in Kinos. Also
wäre der halt 1940 gedreht.
Genau, worden, ja. Genau. Also da haben sie sehr, sehr viel am Ton geprutschelt, weil das auch so dieses Klackern von den Filmrollen, was sie halt hatten. Früher, wenn das halt quasi oben eingelegt worden ist, diese Sachen haben sie da auch mit drin. Sie haben so Cigarette Burns, nennt man das. Das sind so kleine.
Ganz viele sieht man davon.
So kleine Flecken quasi auf dem oder so Umbrüche zwischen den Rollen quasi.
Genau, oben rechts sieht man das.
Die sind da mit reingebaut worden, um halt diese kleinen Elemente, die dieses analoge Filmerlebnis von damals aufs digitale Medium halt zu bringen. Ne? Finde ich ein bisschen komisch, hätte man halt auch dann analog machen können, aber. Sie haben es halt Fake It Till You Make It quasi. Viel, viel Material und dafür dann halt drumherum sehr viel Arbeit darin gesteckt, um den Ton so authentisch wie möglich klingen zu lassen, in Kombination mit dem Bild. Ne? Und das ist nämlich dann quasi ein Track quasi nur, der jetzt nicht auseinandergedengelt ist, sondern es ist nur ein.
Alles runter dann
alles, auf einen Track. Alles auf einer Schiene quasi auf einer Tonlinie laufen.
Das ist wie bei Photoshop, wenn du dann nicht auf Ebenen arbeitest.
Sondern auf eine Ebene reduzieren.
Alles auf der Standard, auf der Basic-Ebene.
Ja,
und dann was ändern möchtest, das geht nicht. Alles eingebacken in diese eine Ebene.
Have fun with that.
Oh, nee.
Ja. Also, sie haben tatsächlich auf dieser Camper Campbell Ranch in Victorville, California das Ding gedreht. Diese winzig kleine Hütte. Und aus dem Grund, weil die das ist der Originalschreibort tatsächlich.
Ja, und die hat sich scheinbar nicht verändert.
Die hat sich nicht verändert, genau, da ist halt nicht viel. Ja, das sieht man ja auch, da ist ja nicht viel als Wüste drumherum.
Ein bisschen, so eine kleine Farm.
Genau. Und dementsprechend haben sie quasi am Originalschreibort gedreht. Was natürlich für die Story irgendwie ganz schön ist, ne? Um halt so ein bisschen diese Nostalgie zu erzeugen.
Ganz praktisch eigentlich so wahrscheinlich eher für die Exterior-Aufnahmen, die eigentlich gar nicht so viele sind, was das angeht, weil ich kann mir vorstellen, dass sie dann schon das Interior nachgebaut haben, weil es, ich meine, da eine fette Kamera reinzupacken und eine Crew und so weiter, ist ja kein großes Häuschen.
Mhm.
Kann ich mir jetzt nicht so gut vorstellen, dass man das wirklich an dem Ort innen drin gedreht hat. Wahrscheinlich nur für außen. Aber kann sein.
You never know,
that's right.
Bei Fincher weiß man das nie so genau, aber ich kann mir vorstellen, das ist einfach der.
It's very perfect.
Ja, ist halt mit Licht und so mal ein bisschen schwieriger, ne?
Ja, eben.
Genau. Ja, ansonsten so viel gibt es da weiter gar nicht zu erzählen, denn es sind so kleine Sachen, die halt jetzt. Anders sind zum Beispiel Mank und Amanda Seyfried sind in diesem Film 27 Jahre auseinander vom Alter und eigentlich war Marion, also Amanda Seyfrieds Charakter, ein Jahr älter als Herman Mankiewicz.
Ja gut, Mankiewicz. Das sind jetzt halt die Schauspieler und genau. Man sieht es halt auch.
Dass also
halt
es ist immer noch, aber das sind solche Sachen, wo man halt sieht, dass es halt ein bisschen sich auch an der einen oder anderen Stelle entfernt von der der Realität. Also es ist natürlich based on a true story.
Ja.
Aber natürlich mit einem gewissen künstlerischen Freiraum.
Na klar.
Ne? Genau. Dieser Film hat es tatsächlich auch auf Barack Obamas List of Favorite Movies and TV Shows in 2020 geschafft. Also,
wo kann ich diese Liste sehen?
Ja, das ist, können wir nach Englisch nachschauen. Wie ist denn deine Meinung zu Mank?
Mank. Netflix-Film, heißt ja nichts, deswegen David Fincher. Man ist anderes Genre von ihm gewöhnt, wie ich das ja schon ein paar Mal erwähnt habe. Deswegen erstmal.
Ist nicht dein Favorite-Genre, glaube ich, ne?
Es geht. Aber erstmal eine Einstellungssache, sich da darauf, man muss ja gucken, okay, das ist jetzt ein Schwarz-Weiß-Film, ist aus 2020, also man geht nicht so auf den klassischen Ding und hat eine andere, also eine andere Sicht drauf, sondern eher so, okay, das ist schon moderner, aber trotzdem versucht halt
so eine Spanne, ne? Versucht so einen Spagat hinzukriegen.
Genau, also von daher funktioniert ganz gut, er hat Spaß gemacht. Ich dachte auch, dass der länger ist, aber der ist gar nicht so mega lang, also 2 Stunden 11 geht. Ja. Also wir hatten irgendwie gedacht, dass er irgendwie 3 Stunden geht oder so, weil Citizen Kane geht ja auch nicht so lang, aber man denkt halt immer, der geht super lang. Keine Ahnung warum. Wahrscheinlich Godfather bewandert oder belastet, dass diese alte Filme super lang gehen müssen. Hat Spaß gemacht. Geile Performances von Oldman und Seyfried und den anderen, die noch dabei waren. Mhm. Von daher, cooler Film. Wird jetzt aber, glaube ich, für mich, also er kommt, ist bei mir auch auf der Top 20 von 2020, aber jetzt nicht so weit oben, glaube ich. Also war gut, hat Spaß gemacht. Cooler Film.
Ja, aber auch nicht jedermanns Ding, würde ich behaupten.
Ne? Das glaube ich auch. Was hast
du? Weil also auch selbst, wenn wir sagen, 2 Stunden 11 ist nicht so lange, es ist schon lang, es ist kein 90-Minuten-Film.
Ja.
Und wir gucken im Endeffekt 2 Stunden und 11 Minuten einen sehr besoffenen Typen zu.
Wie er ein Skript schreibt.
Wie er seine Frau schlecht behandelt und alle anderen Menschen ein bisschen schlecht behandelt.
Schnutze.
Ja, ganz, also der Komisches. Gute Sachen gemacht hat, aber halt auch wirklich an vielen Stellen ein sehr großes Arschloch war. Zumindest so, wie es sich hier darstellt.
Ja.
Und ich glaube, es ist schon eher was für etwas Filminteressiertere. Also sonst weiß man dieses ganze Schwarz-Weiß und diesen ganzen Ton Kletterratsch nicht ganz so zu schätzen. Da ist es eher so ein bisschen unnötig. Aber
ist halt kein Blockbuster-Kino, wo du nur zum Fun-Comedy oder Action-Kram reingehst oder in dem Fall auch kein Thriller oder so erwartest, sondern irgendwie, wo du einfach mal die Story sich langsam entfalten lässt und die Charaktere für sich sprechen lässt.
Genau. Denn der Film, auf dem dieser Film basiert im Endeffekt, das ist nämlich Citizen Kane, der zweite Film, den wir mitgebracht haben.
Mhm.
Und deshalb würden wir empfehlen, zumindest diese beiden Filme in Konvolut zu gucken, nacheinander zu gucken.
Finde ich auch.
Und dementsprechend hüpfen wir jetzt gleich rüber zu Citizen Kane. Ich würde sagen,
Mach mal Schnitt.
And we are back mit Citizen Kane.
Ja, der Film, auf den Mank basiert. Und
beziehungsweise der Film, der in Mank geschrieben wird.
Ganz genau. Aber halt auch viel, was bei Citizen Kane zu sehen ist, wird ja dann bei Mank oder
wird, ein paar ist Mal erwähnt. Inspiriert von.
Genau, sehr inspirierend.
Im technischen Sinne, also beziehungsweise visuellen Sinne.
Mhm.
Ne? Und genau.
Denn Citizen Kane gilt ja als einer der besten Filme aller Zeiten.
Sie.
Bei vielen, vielen
Kritikern, Filmexperten.
Experts.
Everyone.
Genau. Ja.
Von 1941, also ein Jahr nachdem Mank das Drehbuch geschrieben hat, erschien der Film das erste Mal.
Ja.
mit einer Spielzeit von 1 Stunde 59. Es hätten sie nicht die 2 Stunden voll machen können.
Die eine Minute ist
Psychopath.
Richtig. Das ist wie bei Preisen im Supermarkt, wenn du halt den 1 Cent da und willst, kaufe ich.
Und hier dachte sich jemand, immer noch okay, 1,99 statt 2 Euro.
Genau, und hier dachten sich wahrscheinlich viele, okay, unter 2 Stunden kann man gucken.
Also vielleicht ist auch einfach dem Schnitt
das zu verdanken. Möglich. Aber ich kann mir vorstellen, dass es auch ein Grund ist, warum man Sachen so verkauft an Studios. Das macht halt, der ist nicht zu lang oder nicht zu oder der ist zu lang, weil oftmals ist ja ein.
Da gibt es eine goldene Grenze.
Genau, wenn halt über 2 Stunden ist oder so, dann wird es halt schon ein bisschen komplizierter, was das angeht. Kann aber auch einfach technische Limitations haben mit irgendwie den Filmrollen, dass es irgendwie günstiger ist,
ihn
kürzer zu haben.
I seriously don't know. Genau. Und es geht nämlich um den Tod eines Zeitungs- und Verlagsmagnaten, der da heißt Charles Foster Kane. Und der hat nun mal zu seinem Ableben ein Wort gesagt. Und
Rosebud.
Die Reporter fragen sich, wieso? Und
Rosebud.
Begeben sich halt auf diese Reise, um halt nachzuvollziehen, warum hat er denn Rosebud gesagt? Was heißt denn das?
Genau, wir müssen jetzt sein ganzes Leben auseinandernehmen und verstehen, wo das herkommt, warum sagt er das? Genau. Ist das ein Rätsel? Ist das irgendwie
eine Lösung?
Man weiß es nicht.
Genau, sie sprechen mit der Reporter spricht mit Zeitgenossen, mit Leuten, die ihn kannten, diesen großen, berühmten, gar nicht so beliebten Mann. Und so erfahren wir in ganz vielen Rückblenden aus ganz vielen unterschiedlichen Sichtweisen, wer dieser Charles Foster Kane war und wie sein Leben verlaufen ist. Und da kommen nämlich die ganzen Rückblenden her, die wir in Citizen Kane als in Mank als sehr präsentes Stilmittel haben. Mhm. Es ist fast mehr als die Hälfte in Rückblenden erzählt wird, anstatt in Anführungsstrichen jetzigen Zeit zu verbringen.
Was mittlerweile ja auch kein unübliches Stilmittel ist, aber das hören wir ja in Mank einmal von jemandem, der das Skript liest, ein guter Freund von Mank, der meint, es ist viel zu kompliziert, das kann man noch gar nicht folgen, wenn du andauernd zwischen verschiedenen Zeiten hin und her wechselst. Es geht ja, geht nicht, kannst nicht machen.
Ja, es ist nämlich tatsächlich auch so, dass ja dann, dass es dann zum Schluss ja Sinn ergibt und alle irgendwie verstehen, warum er das so mit so vielen ausufernden Rückblenden geschrieben hat. Aber das finale Drehbuch ist dann doch noch ordentlich umgewurschtelt worden von Orson Welles, soweit ich das verstanden habe. Also das Skript, was Mankiewicz quasi geschrieben hat, ist der erste Entwurf quasi für den Film Citizen Kane. Und dementsprechend gab es da ja auch noch ein bisschen Heckmeck dann, was die Namensnennung von Mankiewicz Abspann angeht oder generell. War das damals, glaube ich, relativ üblich, dass du die Rechte quasi gekauft hast, so Buyouts quasi.
Ja.
Und dann die Autoren nicht genannt hast. Das, wir haben ja damals auch Trumbo zum Beispiel gesehen im Kino. Da wurden ja auch gewisse Leute oder die Drehbuchautoren wurden quasi ja immer.
Auf dieser Blacklist waren die dann.
Genau, es gab dann Leute auf den Blacklisten und wurden ja generell selten irgendwie auch mit Credits versehen für ihre Arbeit.
Aber ich glaube, hier hat Orson Welles gar nicht so viel umgeschrieben, denn also zumindest wäre das so im Film dargestellt bei Mank, als er dann den Oscar doch noch bekommt, ein paar Jahre später, und die Rede vor seinem Haus hält, sagt er ja irgendwas, dass Orson Welles da gar nicht so mit viel beteiligt war, sondern einfach nur seinen Namen drauf geklatscht hat.
Das ist ja aber eine fiktive Rede, glaube ich, ne? Wenn er ihn selber entgegengenommen hätte.
Das weiß ich nicht. Es kann sein, dass da ein bisschen kreative Freiheit von Fincher noch reingekommen ist oder seinem Vater, was das angeht, aber zumindest wird es da so dargestellt, als hätte Mank wirklich das meiste gemacht und Orson Welles eigentlich nicht viel zu beigetragen, was das Skript an sich angeht. Das spielt
wahrscheinlich auch in diesen Mythos mit rein, dass du gar nicht genau weißt, wie viel ist jetzt Original-Skript
und wie schlecht sagen, ne?
Ja, wie viel ist kreative Freiheit von Orson Welles, den damals noch sehr jungen Filmemacher.
Richtig.
Genau, Orson Welles ist ja so ein Name, der schwebt immer überall mal rum. Der hat ja viele Sachen gemacht. Das war ja sowieso ein sehr kreativer Kopf wohl. Ich glaube, er ist eine Persönlichkeit, auf den dieser schöne Satz Fake it till you make it passt. Der soll zwischendurch für wirklich auch extrem überheblich gewesen sein und sehr, sehr unangenehmer Zeitgenosse wohl auch. Wie das so viele große Filmemacher irgendwann werden. Ja. Der war es aber von Anfang an wohl. Und aber mit dieser Arroganz und dieser Überzeugungskraft hat das natürlich ihnen bei den Studios wahrscheinlich auch sehr viel, sehr viel geholfen, sehr viel Überzeugungskraft eingeräumt.
Denn für Citizen Kane hat er nicht nur Regie geführt, er hat auch die Hauptrolle geschrieben und, wie wir schon erwähnt haben, mitgeschrieben am Skript.
Ja.
Also ein kreativer Dude durch und durch und mit so einem großen Ego, dass er halt wirklich das komplett durchzieht und sich ja hierfür auch kreative Freiheit von einem Studio besorgt hat, dass er machen kann, was er will.
Ja. 1915 bis 1985 hat Orson Welles gelebt, nur nochmal um so einen zeitlichen Rahmen zu geben. Also der ist auch schon eine Weile tot.
Ja.
Seine Performance als Charles Foster Kane wird als Nummer 12 der 100 Greatest Movie Characters of All Time gewertet. Also der ist auch wirklich, nicht nur die einzelnen Charaktere sind sehr beliebt, auch die Stilmittel, die Macher, das Directing, die Cinematography, das sind alles Sachen, die an Citizen Kane extrem hoch gelobt werden.
Und auch immer das noch. Schauspiel.
Genau. Wenn man da aber ein bisschen hinter die Kulissen guckt, ist es tatsächlich so, dass viele seiner Filme, die er gemacht hat, nicht umgesetzt worden sind, weil es dann irgendwie zu teuer wurde oder Schauspieler weggestorben sind und die eine Fertigstellung unmöglich geworden wäre. Also ein Großteil seiner Filme und Projekte konnten nie abgeschlossen werden. Also da ist schon viel auch schief gegangen. Also wahrscheinlich war das ein guter Filmemacher, aber insgesamt kein richtig guter Typ, der wahrscheinlich auch ein bisschen geflunkert hat, was Budgets angeht. Hauptsache das Ding durchging. Fake it till you make it, da sind wir wieder. Es gibt wohl viele, was ich auch gelesen habe, es gibt viele Gerüchte, dass er überbewertet ist und dass er im Endeffekt einfach mit einem wahnsinnig talentierten Team auch gearbeitet hat und da wahnsinnig viel von Brillanz auf ihn abgeschmiert ist. Ne? Also dass quasi er gar nicht so wahnsinnig talentiert ist, aber er sich mit sehr, sehr talentierten Leuten umgeben hat und das auf ihn abgestrahlt hat und er ist quasi alles... abgeschirmt hat
von den anderen. Macht Mank oder zeigt Mank ja dann auch ganz gut, weil da ist ja nicht der wichtige Punkt Orson Welles, sondern einfach nur so ein kleiner Nebencharakter.
Ja.
Und durch diese Rede, ob sie jetzt fiktiv ist oder nicht, von Mankiewicz, wird ja nochmal klargestellt, dass Orson Welles halt wirklich einen großen Namen hat in der Szene dort, aber wahrscheinlich eher mehr Fake als, also weil er da einfach sagt, okay, ich, auch mit dieser Szene, wo er versucht, das zu kaufen, das Recht, dass man das sagen kann, versucht, okay.
Alles unter den Nagel zu reißen.
Jemand macht was Cooles in seinem Team und er sagt, ja, hab ich gemacht.
Ja, genau, akkreditiert das so für sich.
Ja.
Das spricht schon mal nicht für ihn als Menschen. Person, ne? Also, ich glaube, in Hollywood gibt es eine große Ellenbogen-Mentalität auch, von daher ist er wahrscheinlich nicht alleine.
Ja, natürlich.
Aber das entschuldigt natürlich nichts, meiner Meinung nach. Aber da sind wir schon darüber zu urteilen. Ne? Aber insgesamt scheint das ein relativ talentiertes Persönchen gewesen zu sein. Er war wohl als Kind sehr talentiert, was das Klavierspielen angeht. Aber seine Mutter verstarb, als er 8 war. Und er hat seitdem nie wieder das Klavier gespielt. Also da sind wohl einige gebrochene Herzen auch mit... verbunden. Der scheint da nicht drüber hinweggekommen zu sein, dass der Tod seiner Mutter dass er ihn doch sehr, sehr beeinflusst hat, dass er danach nie wieder Klavier spielen konnte oder wollte.
Mhm.
Genau. Obwohl er so berühmt ist heute, für viele Sachen, die er gemacht hat, er hat ja zum Beispiel auch Krieg der Welten, das Hörspiel damals im Radio, was ja so eine Massenpanik ausgelöst hat, was ziemlich witzig ist, war keiner seiner Filme am Boxoffice erfolgreich, was ja heute quasi das absolute Muss ist, um überhaupt einer breiten Masse vorgestellt zu werden.
Mhm.
Musst du am Boxoffice erfolgreich sein. Sonst ist deine Karriere relativ schnell.
Ja, wobei es geht. Es gibt ja auch viele Filme, die mittlerweile als Klassiker gelten, die halt nie wirklich im Box
erfolgreich
waren.
Ja, genau. Aber auch, die Frage, was bringt das dem Studio, wenn das 20 Jahre später erfolgreich wird? Das wirft ein gutes Licht auf das Studio, aber in der Situation kannst du sagen, ja, von Ruhm kannst du ja auch nichts kaufen.
Richtig.
Ne? Also,
im Endeffekt, Geld muss reinkommen.
Genau. Und das war halt bei Orson Welles nicht gegeben. Dafür, dass er heute so berühmt ist. Ich meine, für ihn als Person gut, für sein Studio wahrscheinlich eher anstrengend. Genau. Nachdem er das Klavierspielen ja mit dem Tod seiner Mutter aufgab, war er allerdings auch ein Magier.
Magier.
Ja.
Ein Illusionist.
Quasi.
Also.
Also der hat gelernt von David Burglass, was wohl ein relativ berühmter britischer Magier damals war. Mhm. Und wollte eigentlich mit dem auch irgendwie eine Tour machen. Und der ist aber leider gestorben, bevor die Tour und die Produktion starten konnte. No. Naja. Wir haben ja vorhin ganz kurz einmal gesprochen über die Verbindung zwischen Fincher und George Lucas. Mhm. Und hier kommt auch wieder ein charmanter Bogen zu George Lucas, denn Orson Welles hat die Trailer gesprochen für die Star Wars Filme, die ersten.
Ja, und George Lucas wollte auch erst Orson Welles als Darth Vaders Stimme haben, mhm, weil, wie man ja so schön weiß, der Schauspieler, der Darth Vader also im Kostüm steckt, ist nicht die Person, die ihn auch spricht. Mhm. Denn er wird ja von Mufasa, der hat auch Mufasa gesprochen, wie heißt er noch gleich? Der gute Dude, ihr wisst es bestimmt. Von daher,
nicht mein Genre.
Egal, auf jeden Fall Orson Welles, oder George Lucas dachte sich, dass die Stimme von Orson Welles zu bekannt wäre und hat sich dann dagegen entschieden, ihn als Darth Vader zu haben.
Ja, dafür durfte er die Trailer sprechen.
Dafür hat er dann die Trailer gesprochen. Auch gut.
Also so kommen doch viele, viele Bögen zu George Lucas zurück, was irgendwie ganz interessant ist. Der hat einen wahnsinnig großen, also je mehr man sich mit Leuten aus dem Film beschäftigt, auch so Stichwort Mandalorian jetzt gerade.
Total, ist ja mit da drin.
Wahnsinnig groß der Einfluss auf viele, viele Direktoren und Leute im Filmgeschäft war, ist schon massiv.
James Earl Jones, so heißt er. James Earl Jones ist die Stimme von Darth Vader und die Stimme von Mufasa aus König der Löwen.
Okay. Ja. Wieder was gelernt.
Hab ich auch noch rausgekriegt.
Guckt.
Ja, George Lucas, lustiger kleiner Mann.
Mhm. Genau. Ja, ansonsten, abgesehen davon, dass Orson Welles offensichtlich kein super sympathischer Typ war, war Frank Sinatra der Onkel seiner Tochter, Rebecca.
Onkel? Nee, Godfather ist nicht Onkel.
Ist der Pate. Pate, Entschuldigung, das war auch das Wort, was ich eigentlich wollte. Onkel, dann wären sie ja verwandt. Ja. Der Pate, Entschuldigung. Also er hat wohl viele, viele bekannte, berühmte Freunde und
ja, klar.
Begleiter gehabt. Was ihn nicht daran gehindert hat, in seinen 40ern fett zu werden. Ich weiß nicht, warum es als Fact hier drin stand, aber er hat wohl irgendwie 350 Pfund, das sind irgendwie, was hat mir gerade,
160 Kilo, ne?
Rapide zugenommen und war halt bis zum Ende seines Lebens einfach nur fett.
Die Frage ist, wie groß war denn dann Orson Welles bei? Ich meine, 160 Kilo ist schon eine Hausnummer. Kommt natürlich auf die Größe, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er zu groß war.
Kannst du mal Height eingeben, dann findest du das.
Ah, ja. Dieses Google.
Dieses Google sagt dir das.
Wird das doch wohl wissen. 1,87, also jetzt auch kein kleiner Mann.
Ja.
Trotzdem 160 Kilo, schon ordentlich.
Ja, gerade bei der Größe unangenehm, würde ich mal behaupten. Ne? Also, er war wohl dann ein sehr massiger Körper wahrscheinlich. Ja, und er ist gestorben, 85.
Ja.
Kurz nachdem er ein Interview gegeben hat. Also ihm ging es wohl noch ganz gut, zumindest so einigermaßen. Also er war jetzt nicht irgendwie, dass er bettlägerig war oder irgendwas. Hm. Und er starb dann irgendwie zwei Stunden nachdem er interviewt worden ist für eine Fernsehshow.
Mhm.
Und starb mit einem...
Wahrscheinlich irgendwie so eine Art Herzinfarkt oder so, weil er so fett war.
Kann gut sein. Also er ist auf jeden Fall mit einem Typewriter auf dem Schoß, also mit einer Schreibmaschine auf dem Schoß gestorben. Das geht davon aus, dass das jetzt nicht so geplant war.
Ja, er war wahrscheinlich am Schreiben gerade.
Ja, das ist dann während seiner Arbeit verstorben. Oh. Dramatisch.
In der Tat.
Mit 160 Kilo auf dem Rücken.
Nun, ne?
Tja, du. Mhm. So ist das. Genau. Und was wir vorhin noch kurz gesehen haben, was ja ganz lustig war, ist, irgendwann ist er mal unterwegs gewesen und ein Auto hat neben ihm gehalten und nach dem Weg gefragt und der Fahrer war H.G. Wells, das ist der Krieg der Welten geschrieben hat.
Mhm.
Das ist ja das Stück, was er 38 produziert hat fürs Radio. Und sie kamen, haben sich gut verstanden und sind dann noch, haben den Tag miteinander verbracht. Genau. Also die Welt dort.
Die Welt ist eine kleine.
In Texas ist sehr klein. San Antonio.
Ja.
Crazy shit. Also er kam gut rum in der Weltgeschichte und hat viele, viele coole Leute getroffen.
Koinzidenz.
Yes. Genau. Gibt es ein paar interessante Fakten zu Citizen Kane als Film? Weil wir haben jetzt schon viel über Orson Welles erfahren.
Als Person, ja. Ja. Der Film selber hat auch sehr viele Fakten. Kann man sich ja gut vorstellen als Klassiker, der da nun mal ist.
166 an der Zahl. Ich habe die Krise bekommen bei IMDb.
So viel Kram.
So many things.
Und wie schon kurz erwähnt, Box Office ist ziemlich wichtig bei Filmen. Mhm. Und Citizen Kane hat gefloppt. Und wurde dann wieder in die Kammern der Filmstudios gepackt. Denn wenn dann floppt, dann braucht man auch nicht noch mehr Geld rein investieren und den irgendwie weiter zu releasen. Mhm. Ist dann auch trotzdem noch für 9 Academy Awards nominiert worden.
Für die Oscars.
Mhm. Genau, für die Oscars. Aber wurde jedes Mal, wenn er dann kurz bevor die Awards dann ausgehändigt werden, wurde dann ausgebuht von den Leuten, also von den Zuschauern.
Hat da keine Fans gehabt damals.
Nee, keiner fand den gut damals. Und der wurde aber trotzdem nochmal released in Mitte 50ern. Mhm. Und da hat er dann Anklang gefunden.
Ja.
Interessant, ne?
Ja, war zu früh. War zu früh released, vor seiner Zeit.
Ja,
geschaffen vor seiner Zeit.
Ja, war zu komisch für den mit in der Kriegszeit. Erst nach Kriegszeit war dann.
Hat das funktioniert?
Gut. Mhm. Was auch sehr interessant ist und was auch bei Mank einmal auch vorkommt, ist, dass Orson Welles da ja den Mogul Hearst spielt, von der wirklichen Person, William Randolph Hearst, hat er dann auch mal ein paar Warnungen oder sagen wir mal Drohungen bekommen, dass er, wenn er den Film released, dass er dann dafür sorgt, dass Orson Welles halt diskreditiert wird. In dem Sinne hat er sich was Lustiges ausgedacht. Er wollte eine nackte Frau in seinem Hotelzimmer platzieren und einen Fotografen. Und wenn er da reinkommt, sollte sie in seine Arme hüpfen und dann dieses Foto entstehen. Mhm. Was er dann, weil ja Hearst ja großer Zeitungsmogul, kann er dann einfach veröffentlichen und das als Wahrheit titulieren. Mhm. Was eigentlich ziemlich lustige Story ist, aber schon fies. Und der Assi-Move zu sagen, hey, ich plante jetzt einfach mal Stuff und ihm das quasi zu sagen, so ins Gesicht, mehr oder weniger.
Aber ja. Orson Welles ist dann aber, hat die Nacht woanders übernachtet, ihm wurde das so ein bisschen gesteckt, dieser Hinweis, dass das angeblich passieren soll. Also es ist nie zustande gekommen und man weiß auch nicht, ob diese Warnung wirklich umgesetzt werden sollte, aber es wäre schon ziemlich unterhaltsam.
Ja.
Und einiges versucht.
Genau, und das war nicht das einzige Mal, dass William Hearst etwas arrangieren wollte, was das Releasen des Films angeht. Er hat nämlich auch versucht, scheinbar zu sagen, dass Orson Welles ein Kommunist ist, was in dem damaligen Hollywood bei Trumbo, haben wir es erfahren, dafür gesorgt hat, dass Writer oder Direktoren auf eine Blacklist gesetzt wurden und deren Produktionen und deren Filme nicht mehr released werden durften. Mhm. Das war dieser grandiose Masterplan. Mhm. Scheinbar hat alles nicht geklappt, denn Citizen Kane wurde released.
Ja. Hat wohl auch Karrieren zerstört.
Indeed. Interessanter Kamera-Fact, finde ich auch, ist die Art, wie er Charaktere zeigt. Mhm. Denn die Kamerafahrten und das ganze Szenario, die Belichtung ist schon richtig cool bei Citizen Kane. Und man sieht halt bei wichtigen Charakteren oder die Charles oder die Welles als wichtig erachtet, die werden halt von unten gefilmt, sodass sie halt groß und
machtvoll erscheinen,
genau. Und bei unwichtigeren oder weniger wichtigen Charakteren, oder
zumindest schwächere Charaktere,
genau, wird halt von oben gefilmt, sodass sie halt klein und schwach erscheinen.
Genau.
Und diese Art oder diese Technik hat sich Welles von John Ford abgeguckt, der den Film Höllenfahrt nach Santa Fe 1939 gemacht hat oder released hat. Und Welles war ein großer Fan von diesem Film, denn er hat ihn angeblich über 40 Mal geguckt beim Drehen des Films, also des Filmes Citizen Kane.
Genau, also massiv.
Ja, also hat sich sehr viel
Technik
sehr viel
wahrscheinlich
inspiriert
auch.
Da.
Genau. Also so viel wieder zu dem Thema, alles kommt von Welles selber.
Ja.
Er wird viel beobachtet haben und wird sich aber auch viel inspiriert haben lassen. Ohne dass irgendwie so durchklingen zu lassen.
Ist ja auch nichts Neues. Also man sieht das ja immer wieder mit Filmen, die sich irgendwie was so inspirieren lassen oder eine Szene oder eine Kamerafahrt von einem richtigen Klassiker klauen, weil die das da cool fanden und das in deren Projekt ganz schön passt. Sieht man immer wieder und kann man sich mal bei YouTube angucken, weil da gibt es halt auch ganz viele Version von zum Beispiel Pulp Fiction, dieser eine Tanzdart mit Uma Thurman und John Travolta. Da gibt es eine Szene von einem Klassiker von auch wahrscheinlich 1920, 1930, wo die genauso tanzen. Und das so side by side zu sehen, ist schon interessant. Und das ist jetzt noch so, wo man sagt, okay, sind 50, 60 Jahre dazwischen. Mittlerweile wird es ja immer kürzer. Dann hast du halt Pulp Fiction, die dann auf neueren Produktionen, wo da dann Szenen Inspirationen genommen werden.
Kann es sein, dass die Ex-Machina-Situation auch daher kommt?
Welche? Der Tanz?
Also nicht direkt, aber so diese Szene, dieses Szenario.
Vielleicht.
Passt ein bisschen, ne? Weil diese Tanzszene war ja super weird platziert irgendwie da drin. Es war so, okay.
Schon sehr weird, ja.
Ja, could be.
Kann sein.
You also never
deswegen,
know.
Nichts Unübliches, sich von Klassikern oder von anderen Projekten inspirieren zu lassen und zu sagen, das ist meins.
Machen wir auch nicht anders, ne?
Richtig. So, dieser Podcast wird eben produziert von Snickers.
Du bist nicht du, wenn du hungrig bist.
Genau.
Da sieht man, dass natürlich Filme auch immer ein Produkt der Umwelt sind. Ne? Das ist aber auch natürlich völlig naheliegend und deshalb auch überhaupt nicht negativ gemeint. Aber es ist immer so, wenn man sich selber als brillanten Kopf darstellt, dann finde ich, es sind all diese Sachen halt wichtig auch zu erwähnen, dass es halt nicht alles aus der eigenen Brillanz entsteht, sondern auch viel, viel
vor allem die ganze Umwelt. Crew, die dahinter steckt. Also es sind ja wirklich nicht, also der ganze Look und Feel von den Stages, also Licht und alles. Klar, Orson Welles hat eine Vision gehabt und hat ein richtig gutes Skript gehabt, womit er arbeiten konnte. Aber dann kam halt noch sehr viel andere Kram dazu. Mhm. Und zu sagen, das ist alles hier brillante Leistung von einer Person, ist halt übertrieben.
Trotze, ja. Genau. Es gibt eine Szene, wo Kane halt ausrastet und ein ganzes Zimmer auseinander nimmt. Das ist ein One-Shot gewesen, den sie halt nicht nochmal nachproduzieren konnten. Und deshalb war diese erste sehr wichtig. Und er hat sich während dieser Situation wohl auch verletzt. Und seine Hand hat relativ stark geblutet. Das sieht man auf dem Schwarz-Weiß-Film natürlich hat sich wenig. Aber er wird danach zitiert, dass er sagte wohl, I really felt it. Also er rastet richtig aus in dem Film. Es ist schon sehr authentisch auch.
Sieht aber auch ein bisschen lustig aus, weil es ist dieses Schmeißen und so alles vor sich hinwegwerfen.
Ja, aber ich glaube halt so
randommäßig.
So cool, wie das immer in so richtigen Filmen aussieht und das halt auch mal sehr schick geschnitten wird mit Schnitten und allem drum und dran, der Close-up und dann hier richtig schöne Bewegungen und keine Ahnung, das ist alles immer so, es soll natürlich das Ganze noch energischer machen, aber eigentlich, wenn du so ein bisschen randalierst in deinem Zimmer, dann sieht das jetzt nicht sonderlich elegant oder schnittisch aus.
Da trittst du mal in irgendeine Box und dein Fuß bleibt in der Box.
Ja, genau. Also das
dieser Moment, wo du dann wieder, ist halt nicht schön.
Ist halt nicht, sieht halt nicht cool aus.
Ja,
ist
halt, ja. Aber halt ne, authentisch.
Genau. Also generell war Orson Welles wohl ein bisschen komischer Kauz. Als er den Film angefangen hat zu machen, war er wohl nicht in sonderlich guter Verfassung. Der hat irgendwie 30 bis 40 Tassen Kaffee am Tag getrunken und hat dementsprechend eine kleine Koffeinvergiftung. Was macht man, wenn man eine Koffeinvergiftung hat? Du suchst ja ein Ersatzmittel. Er hat dann angefangen, Tee zu trinken. Er hat dann wohl irgendwie extra jemanden am Set gehabt, der ihm Tee gekocht hat. Und kurz darauf hat er dann wohl seine Haut eine Farbe von Tannic Acid angenommen. Also dieser Wirkstoff, der in Tee halt drin ist, Tein. Er kam wohl nicht runter von diesem exzessiven Suchtverhalten. Und es war tatsächlich wohl auch so, dass er tagelang nichts essen musste und dafür dann aber so irgendwie drei komplette Hauptmenüs oder Hauptmahlzeiten quasi in einer Sitzung verdrücken konnte. Also irgendwie drei Steaks mit Beilagen und das war wohl für ihn gar kein Problem. Also es klingt jetzt nicht nach einem sonderlich gesunden Essverhalten.
Überhaupt nicht. Deswegen kann ich auch nachvollziehen, wenn er irgendwann in seinen 40ern sehr fett wurde. Wirklich solche Ess- und Trinkverhalten schon damals hatte in seinen Mid-20ern und ich meine 30 bis 40 Tassen Kaffee ist ja, also mir reicht schon eine Tasse Kaffee und ich bin auf 180 und laufe durch die Gegend und bin Koffein.
Ja.
Klar, er hat natürlich...
ja, und die haben ja damals auch nicht jetzt irgendwie mit Milch und hier noch irgendwie, nee, keine nix. Ahnung,
und der Kaffee Sirup ist ja auch nicht irgendwie Scheiß, noch... also ist ja auch nicht irgendwie sauberer Kaffee, sondern das sind ja auch das, wo noch Reste in den Zähnen hängen bleiben und so.
Ja, das muss schon echt...
Also wie, wie bei den Tabak früher, das sieht man ja auch bei den bei Once Upon a Time in Hollywood, in dieser einen Fake-Werbung, so jetzt Tabak mit weniger Burn in your Throat und weniger, Dings.
Ja.
Das ist ja halt, das sind die 40er, das ist halt, ne, nicht alles hier schon glatt gebügelt.
Ja, also er hat auf jeden Fall offensichtlich ein sehr exzessives Verhalten zu sämtlichen Dingen, ob das Ruhm ist, ob das Kaffee ist, ob das Essen ist, ob das Anerkennung ist, also scheint wirklich extrem zu gieren nach allem.
Nach allem.
Nach allem, also das kann ja natürlich auch nicht gut sein. Aber gut, er hat auf jeden Fall versucht, halt Herman J. Mankiewicz auszubezahlen für das Drehbuch von Citizen Kane. Das haben wir in Mank selber erfahren, dass Mankiewicz selber sagt, das ist sein bestes Werk, das Beste, was er je geschrieben hat. Und er war ja schon auch relativ angesehen in Hollywood zu der Zeit, hat viele Sachen auch geschrieben. Und er sagt, das ist sein bestes Werk und hat sich das dann doch nicht nehmen wollen. Und
Also ich auch viel. Also das auf jeden Fall. Was ich ganz lustig finde, ist ja, das erste Wort von dem Film ist ja Rosebud.
Mhm.
Und halt auch das letzte von dem Charakter Charles Foster Kane.
Ja.
Und dann fängt dann die Story an. Aber dann dieser Inside-Joke, das nächste ist ja, dass er sagt, don't believe everything you hear on the radio.
Mhm.
Und da hattest du ja auch eben gerade gesagt, dass er ja auch das Radio-Stück produziert hat.
Krieg der Welten.
War of the Worlds. Und das scheinbar ist halt der Joke dafür, weil das ja vor Citizen Kane rauskam, 1938. Ganz cool, schon einzubauen, sagen, hey, ich glaube nicht
an. Aber an sich ist es halt sowieso ein cleverer Satz und da steckt sehr viel drin. Don't believe everything you hear on the radio. Charles Foster Kane ist ein Mann gewesen, der, also in diesem Film ein Mann, der halt in der Boulevardpresse unterwegs ist.
Genau.
Also sowieso extrem gerüchtebasiert arbeitet.
Der hat ja auch Headlines da geschrieben, die eigentlich nicht stimmen.
Genau, also das deshalb ist das ein sehr, sehr interessanter Satz, gerade in diesem Kontext, zu sagen, don't believe everything you hear on the radio. Und es ist immer noch aktuell.
All you need on the newspaper. Ja, super aktuell, ne? Gerade mit diesen ganzen Fake News. Also glaubt halt wirklich nicht alles, was im Internet oder sonst wo steht.
Ja, früher war es halt nur Radio und Zeitung und jetzt ist mittlerweile halt Radio, Zeitung, Fernsehen, Internet. Und
ganz oft ist es ja auch, man kann das ja auch nachgucken, halt wenn irgendwie eine Zeitung oder eine Newspresse das irgendwie schreibt, 15 andere werden innerhalb von wenigen Minuten, Stunden das halt kopieren, es leicht abändern, aber halt nicht groß dafür sorgen, ob das jetzt stimmt oder nicht, sondern okay, die haben es geschrieben, muss wohl passen, also schreiben wir jetzt einfach dasselbe. Und das ist halt schon ein bisschen traurig.
Ja, genau. Wir haben ja neulich mal irgendwie drüber gesprochen, was war der teuerste Film? Das war Tenet, ne? Der war doch sehr, sehr teuer. Was
war
denn das?
Tenet war einer der teuersten Actionfilme der letzten Jahre.
Was hatten die für, das waren doch über, was waren das?
Das waren mehrere Millionen.
Ja, wie viele waren es denn? Weil wir haben ja jetzt hier...
20, mehr.
Moment, lass uns das nachgucken. 250 Millionen US-Dollar.
Ja,
250 Millionen US-Dollar für Tenet, während Citizen Kane 839.000 Dollar gekostet hat. Ne?
Vor Inflation.
Genau. Also nur noch mal so um dieses Verhältnis Ruhm oder Wirkung und Preis in den Raum zu stellen. Ne?
Im Vergleich dazu, also ein Kinobesuch 1940 hat wahrscheinlich irgendwie einen halben Cent gekostet.
Ja.
Heute zahlst du da deine 20 Dollar, 40 Dollar irgendwie für das ganze Ding.
Ja.
Also, ne?
Das ist alles hochgerechnet,
klar. Und dann Millionen da und 200 Millionen jetzt hier.
Ja, die allen Marketingausgaben also, und so, das sind ja dann komplett.
Sind, ne?
Ja, ja. Aber deshalb finde ich das mal ganz schön, wenn man sieht in den 40ern, was ein Film gekostet hat.
Ja.
Das war wahrscheinlich auch nicht die allerteuerste Produktion, muss man dazu sagen.
Ja.
Und dann, was halt ein Film kostet in der Produktion. Ne? Und da, also man muss bedenken, heute kommen ja Post-Production und diese ganzen Sachen dazu, die einfach noch viel, viel teurer sind, viel
umfangreicher. Das fand ich auch ganz geil, ne? Also, als wir Citizen Kane fertig geguckt haben, der Abspann, der war irgendwie eine Minute lang, weil halt irgendwie ein paar Schauspieler hattest, ein paar Leute, die irgendwie mitproduziert haben, mit Editing und so gemacht haben. Also es waren halt gefühlt eine Handvoll Menschen, die an diesem Ding produziert haben.
Ja, wenn du jetzt im Kino mal so gerade diese sehr Post-Production-lastigen Sachen und kreationslastigen Sachen, guck dir den Spider-Man den letzten Spider-Man-Abklatsch an, ne? Der den Abspann, wo
Das ist zum Beispiel
der Animationsfilm jetzt, meine ich, ne?
Genau,
weil da natürlich extrem viele Studios dran arbeiten in unterschiedlichen Bereichen, ob das jetzt Konzeptionsartwork ist. Und das ist so gigantisch, die Crew für diese Filme, das sind hunderte Leute.
Ja,
allein die ganzen Extras, die Set-Leute.
Ich habe letztens Herr der Ringe nochmal geguckt und da ist mir auch aufgefallen, als der dann zu Ende war, nicht nur, dass dann Enya-Song irgendwie sowieso schon mega lang ist am Ende im Abspann, der ist dann noch irgendwie 15 Minuten lang Abspann.
Ja, vor allem, das Lied ist irgendwann zu Ende und der Abspann läuft weiter. Das ist ja am geilsten. Der läuft und aus dem Dingelt irgendwelche
Fahrstuhlmusik. Dann kommt noch irgendwas dazu und ich denke, das sind aber auch, gerade bei Herr der Ringe sind es ja nicht nur so Namen, so, okay, das ist links Name da, rechts Name da. Nee, du hast da halt eine Abteilung und hast irgendwie
zehn Namen
in einer Reihe und diese Reihe geht halt, und dann der ganze Block geht halt nicht zu Ende. Und dann
Schriftgröße 14.
Ja, voll klein und das im Vergleich, ne? Denkst wow, wie viele Leute
einfach da dementsprechend mitwirken. Natürlich die Arbeitsbedingungen verändern sich. Das ist ja zum Beispiel auch in Mank ein Thema, wo es darum geht, weil Hollywood leidet unter der schlechten Wirtschaft. Mhm. Ne? Der Krieg kündigt sich an, das geht alles bergab.
Genau.
Da müssen Leute entlassen werden. So. Aber die Schreiber werden trotzdem bezahlt noch. Und das ist halt ein Riesending gewesen. Wenn du denkst, wie viele heute daran arbeiten.
War das bei Mank oder bei Citizen Kane? Ich glaube, es war bei Citizen Kane, wo das Filmstudio gesagt hat, die Zeiten sind schwierig, wir müssen weniger Gehalt zahlen für euch alle.
Das kann gut sein. Guck mal, so vermischt sich das jetzt schon inhaltlich.
Da habe ich nämlich auch gerade gedacht. Das ist schon so, ich weiß gar nicht, ob das jetzt in dem Original war oder in diesem, weil die wirken halt beide so gleich. Mhm. Deswegen, also da gab es ja auch eine Szene, wo der Kopf des Filmstudios, hier, wie heißt das, der mit dem Löwen da?
MGM.
MGM, genau. Wer gesagt hat, hier läuft gar nicht so geil, könnt ihr alle irgendwie ein Viertel von eurem Gehalt mal einsparen und wir zahlen, also wenn es wieder gut läuft, kriegt ihr es dann.
Ja, ja.
So nach dem Motto. Und dann viele gesagt haben, ja, machen wir und so weiter. Und dann auch der ganze Kram, der dahinter kam, ich glaube, in dem Film selber wird es auch nochmal erwähnt, dass dann MGM aufgekauft wurde von einem anderen Studio und dann weiterleben konnte. Und das fand ich auch interessant, weil das war 1940, so in dem Dreh.
Mhm.
Und ich glaube, 50 Jahre später ist es ja nochmal passiert, dass auch dasselbe Studio, MGM, die Rechte an den ganzen James-Bond-Filmen haben, dass sie dann auch irgendwann pleite wieder waren und vor dem Bankrott und dann auch, wie sich ein Filmstudio oder jemand anders dann sich bereit erklärt hat,
sie zu kaufen
ohne den Namen wegzumachen, weil ein Studio gibt es ja immer noch den Namen, aber schon lange nicht mehr in Original in
Besetzung
Hand
quasi. Ja, ja, passiert ja häufiger.
Ja.
Genau. Also es ist Wahnsinn, wie sich das Kino einfach entwickelt hat, ne? Also wie
und es wird sich noch weiterentwickeln, jetzt mit der ganzen Corona-Pandemie. Wir sind ja sehr gespannt, wie das ist mit dem Vakzin, dass alles wieder, also die Welt sich quasi wieder öffnen kann, wie das Kino wieder, weil jetzt ja auch
so schnell geht, ne?
Jetzt kam ja, ne? Wonder Woman wurde ja released auf HBO Max zeitgleich zu dem Kino-Release in Amerika, jetzt über die Feiertage.
Ach, der ist in Amerika, die Kinos sind noch auf, da?
Die haben ja nicht kleinere, so eine dolle zweite Welle oder die haben ja die erste
Welle. Die haben gar keine, die Welle erst nicht abflachen genau, können, die sind auch permanent komplett drin.
Genau, die haben ja die erste Welle immer noch so gehabt, deswegen es gibt ja so Limited Release Kinos, also ganz kleine wahrscheinlich. Okay. Und da war ja die News, dass Warner Brothers gesagt hat, dass sie die Filme zeitgleich auf HBO Max packen und in den paar Kinos, die offen haben, releasen. Okay. Und die werden ja auch Bilanz ziehen und sagen, okay, wie ist es gelaufen?
Die müssen alle ihre neuen Formate jetzt testen.
Genau, dann halt rumprobieren, wie halt das laufen wird in der Zukunft. Deswegen, Kino wird sich jetzt auch in den nächsten Jahr halt auch nochmal ganz deutlich ändern, und beziehungsweise auch was Release-Scheduling angeht.
Ja, ich bin gespannt, was das mit den Budgets macht, weil man könnte jetzt natürlich auch sagen, wenn Sachen auf Streaming-Plattformen verfügbar sind, sehen das viel mehr Leute.
Mhm.
Da ist, glaube ich, nochmal ganz andere Summen hinter als im nur dem Kino. Das wäre jetzt sehr, sehr interessant, wie sich das entwickelt. Also ob das sich positiv auf die Budgets ausschlägt und auf die kreative Freiheit eventuell sogar auch, was ich mir sehr gut vorstellen kann.
Mhm.
Oder negativ. Also ich glaube, für die kreative Freiheit ist es gut, weil das sehen wir ja an den Netflix-Sachen. Da scheiden sich auch die Geister dran, dass die so viel unterschiedliche Sachen und
total.
So viel künstlerische Freiheit auch lassen, aber für die Filmemacher ist es zumindest dieses halt, glaube ich, ganz cool, dass du halt wirklich ohne
ohne groß
das ohne ja krasse Studioeinschränkungen, weil die natürlich anders noch, weil das Boxoffice natürlich wirklich essentiell ist für den Erfolg eines Films auf dem Papier.
Und so Streaming kannst du halt sagen, okay, habe ich gerade Bock drauf, ich muss der Aufwand ist halt viel weniger, einen Film auf den Streaming-Plattform zu starten. Und wir hören ja auch immer nur von den Zahlen, wie viele Leute was gestreamt haben in einem kurzen Zeitraum, wenn was released ist. Zum Beispiel, ich glaube, Soul jetzt auf Disney Plus wird wahrscheinlich auch sagen, hey, so und so viele Leute haben das geguckt, aber wir wissen ja nicht, ob die es zu Ende geguckt haben, wie viel die geguckt haben. Die haben es gestartet, wie bei so einem Spotify-Ding. Mhm. Wenn die, oder bei uns auch beim Podcast in den Analytics, wenn ihr mehr als eine Minute hört, gilt das schon als Listen für die ganze Episode, die ja dann mehr als eine Stunde geht. Also wir können ja dann nochmal im Detail nachgucken, je nachdem, von welcher Plattform das kommt, wo ein Dropout ist. Und diese Zahlen werden ja nicht bekannt gegeben von einem Netflix oder so. Die sagen, okay, wir haben released hier Mank, super gut gelaufen, 500.000 Menschen haben es geguckt, Erfolg. Und wir wissen aber nicht, haben die jetzt das zu Ende geguckt? Weil das
können ja, im Kino selber ist nochmal. Natürlich wahrscheinlich, als Leute
und zu Ende im Kino, gucken, ne? Genau, gehen weniger Leute nochmal raus, weil es ist viel mehr Effort, sich anzuziehen, rauszugehen.
Als das Knöpfchen zu drücken
auf dem Fernbedienung. Als im Bett oder auf der Couch irgendwie mit Unterbuchse da einen Film anzumachen.
Ja.
Von daher interessant, wie sich das Ganze entwickeln wird, die ganze Landschaft und auch ich denke mal Warner Brothers und so und Netflix hat es ja auch gemacht mit die releasen irgendwas auf ihrer Plattform und dann gibt es nochmal Limited Releases in Kinos. Also ich glaube, das wird immer öfter so sein, dass man Sachen theoretisch im Kino gucken kann oder halt auch zu Hause und dann für sich selber entscheiden möchte und so, okay, wird das ein Event? Gehe ich ja mit Freunden hin oder gucke ich das zu Hause und wir reden später drüber?
Ich bin Konzerte, gespannt. Konzerte, weißt du kannst dir YouTube-Videos von Konzerten angucken, aber es ist nicht das Gleiche, wenn du
da bist. Ja.
Da bist.
Es ist ja auch nochmal, erleben das ja oder haben das ja jede Woche erlebt, wo halt ein Film mit Publikum schauen, gerade im Sneak-Publikum, ganz anders für einen selber auch wirkt, als wenn man alleine, den zu Hause alleine zu zweit, guckt.
Ne? Ja.
Von daher,
Fan. Huge
Kultur, Fan. Von daher wichtig, mal gucken, wie das läuft mit den Kinos, gerade den kleinen Kinos.
Ja, gerade das gemeinsame Erleben ist halt nochmal was anderes, als es nur für dich.
Es wird, es wird teurer, es wird was Besonderes, als es hier schon ist, von daher.
Wie hat dir denn Citizen Kane abschließend gefallen?
Abschließend, ja. Ich
oder gerade in Kombination mit Mank.
Genau, in Kombination war das auf jeden Fall sehr schön zu sehen, was da passiert ist. Und jetzt auch eben gerade ja nochmal ganz nett unterstrichen mit, was war jetzt nochmal was, weil das im Endeffekt wirkt wie ein großer Film oder eine große Story, die wir jetzt von zwei Perspektiven quasi sehen. Einmal von der Meta-Version, wo wir den Autor einmal verfolgen und die Story und dann halt da drin sind in dem Ding, was er da schreibt und da halt die Story miterleben, die ja auch ein bisschen Meta ist,
weil wir den
Charakter noch verfolgen und mal ein bisschen vergleicht. Von daher in dem Double-Feature quasi finde ich das sehr cool und freue mich aber auch, dass das auch mal abgehackt zu haben, zu sagen, hier, Klassiker, Citizen Kane, auch mal gesehen. Alleine wär der wahrscheinlich auch sehr gut, weil es ist ein cooler Film, er hat Spaß gemacht, er ist super belichtet, tolle schauspielerische Leistung. Aber ich finde, das ganze Ding mit Mank gibt ihm noch
ein bisschen mehr zeitgemäßes auch wieder zurück,
Stuff, ne? Rein als nur der Film selber.
Ja, du hattest ja vorhin, glaube ich, auch gesagt, Mank an und für sich gefällt dir vom Storytelling ein bisschen besser. Da sieht man natürlich aber, dass das natürlich neuer und moderner ist und trotzdem sich des alten Looks, des alten Tons bedient und der Erzählweise, die in Citizen Kane benutzt worden ist, mit diesen Rückblenden.
Ja, genau. Und der hat da so ein bisschen schöneres Pacing, finde ich, diese
Mank. Genau. Dann sieht man ja aber, dass es natürlich auch ein Fincher ist, dessen Expertise das genau ist. Ne?
Aber ich finde, es ist halt schon auch kein üblicher Fincher. Nee. Also die Kamerafahrten und wie Mank halt gedreht wurde, ist nicht so, dass man sofort sehen kann, okay, das ist Fincher.
Obwohl man sieht an den Kamerafahrten das schon eher, halt, glaube ich, wieder mit einem.
Schon aufwendiger als halt bei Citizen Kane zu sehen.
Nicht so statisch, ne? Es ist ein bisschen flexibler.
Ja. Genau. Wie hat dir denn Citizen Kane gefallen?
Also ich finde es ja immer sehr, sehr interessant, wenn man sehr verspätet diese Klassiker sieht.
Mhm.
Gilt für mich ja auch für den Paten und so. Das, bei mir passiert es tatsächlich häufig, dass ich froh bin, sie dann gesehen zu haben, aber nicht so nachhallend beeindruckt bin, wie...
Warum das jetzt so groß der
also,
Bestfilm ever sein soll.
Ich finde es cinematografisch wahnsinnig schön, also visuell sehr schön. Einfach dieses Schwarz... Ich bin ja ein sehr großer Schwarz-Weiß-Fan, nicht im Rahmen von Film, zwangsläufig, aber auch im Rahmen von Fotografie. Und da ist das natürlich schon wunderschön, ne? Weil natürlich du siehst, du Schwarz-Weiß ist ein schwieriges Medium, weil du fokussierst dich viel mehr auf Mimik, auf Gestik. Deshalb die schauspielerische Leistung ist sehr wichtig. Mhm. Und gerade das Licht, du musst halt extrem mit Licht und Schatten arbeiten. Du musst trotzdem noch das Gesicht erkennen können, kannst aber auch sehr viel damit spielen, wie die Person sich im Licht bewegt. Und das versteht man sehr gut, wenn man dann die beiden zusammen sieht, wie das genau funktioniert. Und das fand ich sehr schön. Von der Story her merkst du natürlich, dass der Film alt ist. Das merkst du. Ja. Das wirst du immer merken, auch bei den Filmen, die wir jetzt haben. Wirst du später sagen, warum sind die denn so schnell geschnitten? Das ist ja furchtbar. Weißt du, wie wenn wir uns, Trailer angucken. Total. Wenn wir Trailer aus den 2000ern angucken, denkst du, du hast schon die ganze Story erzählt.
Ja, vor allem, wie die da auch noch mit, der, mit dem Sprecher drüber
Trailer.
Sind.
4-5 Minuten Trailer.
In a world.
Ja, und dann sagst du, okay. Also, das verändert sich ja massiv und mittlerweile auch entgleitet das Trailerwesen ein bisschen, habe ich das Gefühl. Also, das ist auch wirklich, zum Teil werden die so aufgeladen, wo du denkst, so, der Film ist halt so.
Ja, manchmal hat man ja auch sogar mittlerweile Trailer, die versuchen ja, das ganze Ding in ins andere Licht zu rücken. Ja. Ich finde, bei Suicide Squad hat man gesehen, wie das Internet oder die Leute, die sich die Trailer, der allererst, wenn man mal googelt auf YouTube, Suicide Squad Trailer, der allererste, der ist ganz anders vom Look and Feel als dann der nächste.
Die haben das Trailer-Studio doch gewechselt, genau, oder? Das war doch sowas.
Und dann kann man nämlich sehen, wie eigentlich der Film geplant war, dann der zweite Trailer aber viel besser angekommen ist und das Studio dann gesagt hat, der Film muss jetzt so sein wie der Trailer. Schneidet ihn mal anders, macht das Color Grading anders, weil der erste Trailer war sehr grau, sehr moody.
Düster, ne?
Und der zweite war ja super farbenfroh mit auch diesem, ich glaube, Queen-Song nochmal obendrauf. Also das ganze Look and Feel hat sich verändert, nur dadurch, wie das Internet zu dem Trailer reagiert hat.
Ja.
Und das ist bei Filmen ja genauso. Also Film, Serien, was halt im Boxoffice gut ankommt, also dieses ganze Explodieren und so von einem Transformers zum Beispiel.
Ja, das kommt wird dann halt 10-mal gemacht.
Dann machen wir das nochmal 6-mal, weil läuft. Und Fast and Furious, ja, können wir noch 20 drehen, weil es ist auch geil. Sich. Leute gehen da rein.
Genau.
Die wollen dieses übersättigte, dieses simple Blockbuster-Kino haben. Mhm. Deswegen wahrscheinlich halt auch interessant, ein Citizen Kane hat halt da gefloppt, weil er dann
nicht den Zeitgeist getroffen
und dann braucht er halt seine 10 Jahre, bis sie dann gecheckt haben,
ist ja mit vielen Filmen so. Ne? Ja. Also viele Filme wachsen ja auch mit der Zeit und gewinnen ja ihre Fanschicht. Das ist ja mit dem Paten, glaube ich, auch so. Der war, glaube ich, auch damals gar nicht so erfolgreich. Also das sind viele Sachen, die sind gewachsen.
Und was halt auch fies ist und was auch so ein Ding ist, was noch dazu kommt, deswegen wenn man zum Beispiel jetzt einen Paten guckt und für sich selber entscheidet, ich fand den jetzt nicht so geil, aber
du wirst gemeuchelt,
genau,
das
die ganze
ist
Welt
schlimm.
Sagt aber, nee, das ist einer der besten Filme, du gehst doch ins Kino, bist doch
ein Filmfan, du musst es doch mögen und denkst so, ja, aber habt ihr euch das mal unter modernen Aspekten angeguckt?
Genau, also es ist halt diese Meinung wird sofort weggezogen. Zum Beispiel, wenn du auch bei neueren Filmen gehst in einen Marvel rein und wenn das Internet sagt, hier,
der ist geil, dann ist der geil, du hast ihn gut zu finden.
Oder halt auch andersrum, der ist scheiße, und dann sagst du, ich finde ihn aber geil. Nee, der ist aber scheiße. Wir haben jetzt als Community entschieden, was weiß ich hier, Ant-Man 2 ist kacke. Ist er nicht, aber wenn die Community sagt, dann musst du aber auch, wenn du jetzt dagegen bist, ist ja.
Also,
warum?
Da hast du denn für eine Ahnung?
Also, nee, also deswegen diese ganze Meinungsbildung ist halt schon interessant, wie das Ganze läuft, weil jeder hat seine eigene Meinung, aber wenn die breite Masse dir was vorgaukelt und du selber sagst,
man fühlt sich ja auch nicht wohl damit, ne? Oder habe ich das irgendwie nicht verstanden? Oder habe ich irgendwas nicht mitbekommen?
Nein,
aber war mit mir halt genauso. Also, ich bin froh, dass wir den gesehen haben. Ich finde es auch gerade die Kombination, finde ich, sehr schön. Also, man muss es jetzt vielleicht nicht am Stück gucken, aber wenn man das mit so einem, wenn einen das interessiert, und kann man so in 2-3 Tagen irgendwie mal schauen.
Ja, wir haben ja auch den einen in der einen Woche geschaut, den anderen in
der
anderen Woche.
Genau, und das finde ich sehr schön. Also, weil es, wie gesagt, ich bin Freund vom Schwarz-Weiß als Medium. Da sagen auch genug, anstrengend. Ich fand es in der Kombination sehr schön. Ich fand Citizen Kane auch selber noch ein bisschen besser, weil es halt einfach dieses komplett alt ist. Du verzeihst dir natürlich mehr als einen modernen Film, der halt versucht es nachzuahmen, dementsprechend. Mit der ein bisschen besser gefallen als Mank, bei dir war es andersrum. Ja. Aber Zusammenspiel ist halt schön,
finde ich. Ich glaube, ich fand auch irgendwie die Art, wie Gary Oldman den Charakter ins Leben gebracht hat. Also Orson Welles fand ich auch sehr interessant, aber der hat ihn halt für mich zu überzeichnet gespielt.
Ja, sie sind auch oft. Ich find,
in,
aber
in nach heutigen Perspekt, nach
genau,
heutigen Aspekten.
Also man sieht, deshalb ist es schön, das zusammenzugucken, weil du siehst, wie sich das Kino auch weiterentwickelt hat.
Ja.
Gerade bei diesen beiden Filmen siehst du genau, wie sich das Kino weiterentwickelt hat. Und das ist schön, ein schöner Abschluss hier.
Finde ich auch. Ein schönes Abschlusswörtchen.
Genau.
Das Kino entwickelt sich weiter. Alles entwickelt sich weiter.
Und wir sehen uns im nächsten Jahr.
Ja.
Oder hören uns.
Wir hören uns im nächsten Jahr.
Rutsch gut
vielleicht
rein.
Mit einem neuen Format. Vielleicht nicht. Mal sehen. Ich habe ein paar Ideen. Hans-Sophie hat vielleicht ein paar Ideen.
Oha.
Wir werden brainstormen.
Bis bald.
Bye.